In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Über meinen heutigen Gast freue ich mich riesig, denn er ist ein feiner Kerl und seine Talente erstrecken sich über mehrere Berufsfelder. Er ist ein unfassbar guter und leidenschaftlicher Singer-Songwriter, hat rhetorisch einiges auf dem Kasten und Witz und Humor hat er obendrein auch noch. Aus der Funk- und Fernsehen- und Podcast-Landschaft ist er nicht wegzudenken, denn neben seinem Musikbusiness ist er Moderator und Schauspieler. Zweimal wöchentlich gibt es die volle Audiospaß-Dröhnung von ihm und seinem geschätzten Kollegen Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig. Und jüngst hat er mit Finn Kliemann das Hausboot von Gunter Gabriel restauriert. Diesen ganzen Prozess, und ich würde mal ganz zurückhaltend sagen, diese Katastrophe zeitweise auch, kann man sich bei Netflix reinpfeifen. Das macht richtig viel Freude. Und ich freue mich einfach, dass er heute da ist und ich ihn herzlich begrüßen darf. Mein lieber Olli Schulz. Moin, moin.
Hallo Steven, hallo, ich grüße dich. Allein für diese herzliche, schöne Begrüßung habe ich schon zugesagt, weil ich habe schon ein paar Sendungen gehört und wusste, das hast du richtig drauf. Vielen lieben Dank für die netten Worte und die Begrüßung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Mein lieber Olli, welches ist der Film deines Lebens oder welcher Film ist für dich immer so in den Top 3 zumindest?
In den Top 3 Filmen meines Lebens ist immer Magnolia von Paul Thomas Anderson. Oh. Der 3-Stunden-Film, ein Epos, das so viel Leben hat und so viele Kurzgeschichten und meiner Meinung nach sein absolutes Meisterwerk ist. Auch wenn er natürlich danach noch großartige Filme gedreht hat. Aber dieser Film und diese 2, 3 Musikmomente, ich bin ja halt auch Musiker, von Amy Mann, dieser Wise-Up-Moment, der auf einmal mitten im Film stattfindet, das war so für mich Kino. Ich glaube, das muss so 2000 gewesen sein. Das hat mich nochmal wirklich zu dem Anspruchs vollen Film gezogen und wirklich umgehauen. Den habe ich auch bestimmt schon 7, 8 Mal gesehen.
Also das ist ja ein Film, muss man sagen, also wir haben den in dieser Reihe an Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben, erst ein einziges Mal von jemand anderem gehört und zwar von Thomas Schmidt. Und zwar, also von Schmitti.
Ach ja, ne? Von Tommy Schmidt, mit dem ich ja auch jahrelang zusammengearbeitet habe. Das hätte ich mir auch so vorstellen können. Genau. Wir haben auch beide schon unzählige Mal über diesen Film geredet.
Aber das ist geil. Aber weil ich finde, also das klingt so doof, aber der passt zu dir, weil das ist so ein, ich finde, das ist ein ganz besonderer Film, den leider nicht so viele Leute mittlerweile mehr auf der Uhr haben, aber wirklich für mich auch einer der ganz, ganz großen Filme ist. Nicht nur durch die Art und Weise, wie da eine Geschichte erzählt wird, sondern auch, weil der Paul Thomas Anderson es geschafft hat, auch Menschen zu einer so unfassbaren schauspielerischen Leistung zu bringen, die man denen ja nicht unbedingt zugetraut hätte, oder?
Genau, vor allem Tom Cruise als an erster Stelle, dort als Frauenzähmer oder so ein Motivationstrainer, völlig übertriebener Typ, der dann irgendwann in einem Interview ziemlich auseinandergenommen wird, wo es dann an seine Psyche geht, warum er so geworden ist. Eine unglaubliche Rolle, hat er dafür den Oscar bekommen? Ich bin mir unsicher, wurde glaube ich aber nominiert für die beste Nebenrolle.
Genau, er hat noch keinen Oscar gekriegt. Ich glaube, er hat damals einen Globe gekriegt, aber er hat es immer noch nicht gepackt, die Statue in seinen Händen zu halten.
Stimmt, stimmt, ist ja so. Und natürlich auch Julianne Moore, die mir zum ersten Mal bei Boogie Nights aufgefallen ist. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, muss ich sagen, die ich irgendwie immer toll finde. Die hat auch eine wahnsinnig gute Filmauswahl und da war sie auch in einer ganz starken Rolle, finde ich.
Ja, also ich finde, und das ist spannend, aber ist das ein Film, weil du gesagt hast, du hast ihn schon mehrmals geguckt, den du dir regelmäßig sozusagen nochmal aus dem Regal holst oder runterlädst oder sowas? Oder ist das ein Film, den du lange nicht mehr gesehen hast?
Also jetzt habe ich ihn bestimmt 2, 3, 4 Jahre nicht gesehen. Ich habe irgendwann immer mal einen Freund oder irgendjemand, einen Bekannten, von dem ich denke, der sagt, ich habe den noch nicht gesehen. Und dann gucke ich mir den gerne nochmal an. Allerdings kenne ich ihn jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nur, dass dieser Film mich unheimlich die ersten Male in den Bann gezogen hat. Weil er auch natürlich witzig ist, tragisch ist und unheimlich viele traurige Momente hat. Und so das Leben von vielen Menschen in Episoden beschreibt und künstlerisch miteinander verbindet. Ne?
Aber das Spannende ist ja, wenn man sich auch mal deinen Background anguckt, du hast eben gerade gesagt, Amy Manns Song und vor allen Dingen diese Sequenz findest du so spannend aus Musikersicht, aber du spielst ja auch, also du bist ja auch in Filmen schon aufgetreten, guckst du dir das dann auch manchmal an aus dieser, sag ich mal, Schauspielersicht? Also hat dich das dann auch begeistert? Also ist es, sag ich mal, Inhalt, Umsetzung, Musik und Schauspielerei?
Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ich einfach seit den frühen 90ern oder 80er, späten 80ern echt Filmfan war, unzählige Male ins Kino gegangen bin und auch eine Entwicklung mitgemacht habe in meinem Erwachsenenwerden und glaube ich, dass gar nicht so viel mit dem Musikerdasein zu tun hat oder Schauspielerdasein, weil ungelogen habe ich vielleicht in 5 Filmen mitgespielt und in 3, 4 Serien und würde mich auch gar nicht als Schauspieler bezeichnen, wenn ich sehe, wer wirklich ein Schauspieler ist und was diese Leute können. Ich kann so 1, 2 Charaktere spielen, einen Verrückten und einen Bösen und das mache ich unheimlich und das mache ich unheimlich gerne.
Oh gut, finde ich.
Ja, und die spiele ich auch relativ überzeugend und das mache ich auch gerne, wenn das mal gefragt ist. Ich würde mich selber ehrlich gesagt nicht als Schauspieler bezeichnen, sondern vielleicht als jemand, der sich anverwandeln kann an eine Rolle. Dazu fehlen mir die Fähigkeiten und ich durfte mit Leuten wie Bjarne Mädel zusammenspielen oder Michael Mertens oder so, die wirkliche Schauspieler meiner Meinung nach sind und das ihr Fach beherrschen und das ist mir eine große Ehre, das auch mal also da reinzugucken oder da mal eine Rolle irgendwo in einem guten Film zu kriegen. Aber das ist alles bei mir aus einer Fernsicht. Also ich war wirklich, um das mal kurz zu erzählen, also so ab ich mit 16, 17 hat es bei mir angefangen. Ich habe in Hamburg-Stelling gewohnt, da gab es ein kleines Kino, das Alabama-Kino. Da konnte man für 5 Mark mittwochs einen Film sehen oder eine Doppelvorstellung. Da gab es Lisa, der helle Wahnsinn und Ferris Bueller.
Oh, ey, also ganz
Ferris
kurz macht mal.
Blau.
Ey, Lisa, der helle Wahnsinn.
Ja,
ist das ein geiler Film? Ich habe den geliebt mit Bill Paxton als Böse hier und wie hieß die?
Stimmt.
Die das ist ja die Ex-Frau von Lisa, Steven Seagal. Ja.
Stimmt, Kelly LeBrock oder
ja,
so? Nee.
Oh, was für eine unfassbare Frau.
Ja, was für eine unfassbare schöne Frau, die man damals, also es hat einen ja wirklich nervös gemacht, kann man ja auch sagen, Sexualität war damals noch nicht so in der Popkultur vertreten, wie es heute gang und gäbe ist und die hatte so ein bauchfreies T-Shirt an und stand da. Also die Kurzgeschichte ist, dass 2 Jungs, die beide auch Teenager sind und von einer Frau oder Freundin träumen, sich die perfekte Frau irgendwie zusammenstellen
am
auf
Computer,
einem ganz
ne?
ominösen, trashigen Weg und dann erscheint die auf einmal bei denen und dann ist das natürlich so eine Komödie, so eine klassische Hollywood-Komödie der 80er Jahre, aber das im Doppelpack dann auch mit Ferris macht blau, beides tolle Filme meiner Meinung nach gewesen. Ja, das hat und genau, um es kurz weiter zu erzählen, da habe ich dann Feuer gefangen und bin regelmäßig ins Kino gegangen und so hat sich meine ganze Sicht eigentlich wirklich aus so einer Fansicht doch, also schaue ich mir das immer noch an und würde mich schon als Filmnerd vor allem in den 90er Jahren bezeichnen, wo ich jede Woche 1, 2 Mal im Kino war und da auch, glaube ich, noch ganz gut bewandert bin.
Ja,
also
cool.
Es ist nie, wie gesagt, es ist nie die Schauspielersicht, obwohl es natürlich toll ist, irgendwie mit richtigen Schauspielern zusammenzuarbeiten und sich das anzugucken, würde mir da aber nicht zuschreiben, dass ich da wirklich eine Erfahrung habe oder aus der Sicht das sehe.
Aber dann lass uns mal weitermachen, weil Magnolia ist, finde ich, wirklich ein ganz besonderer Film und nach wie vor kann ich dem jedem und jeder Person, die diesen Podcast anhört, nur nahelegen, sich den mal anzuschauen, weil das ist wirklich Cinema at its best. Also das ist, finde ich, und wie gesagt, der Film ist über 20 Jahre alt, aber, und ich meine, Philip Seymour Hoffman, ich meine, du hast gesagt, Julianne Moore, ja. Das ist einfach der absolute Hammer. Also wirklich großartig.
Die wurden auch da alle durch den Film so ein bisschen bekannt. Die haben beide auch mitgespielt im Boogie Nights, wo auch Mark Wahlberg ja den Sprung mitgeschafft hat ins Charakterfach als Schauspieler. Vorher war er ja immer noch Marky Mark oder so, ne? Also ich weiß, war mir nicht ganz sicher, aber das war für ihn, glaube ich, der entscheidende Punkt, der erste Dirk Diggler, der die Hauptrolle in dem Film Boogie Nights von Paul Thomas Anderson, von dem ich auch sagen würde, egal was der macht, ich schaue es mir auf alle Fälle an. Ich finde ihn wirklich ziemlich großartig als Regisseur.
Ja, sehe ich genauso. Ich mag den auch. Vor allen Dingen, weil der Themen angeht, die, sag ich mal, anders sind als so das Mainstream-Kino in dem Fall. Ne? Also das ist schon so ein bisschen
genau,
breiter.
Genau, der Will Be Blood ist auch... Auch ein Meisterwerk, ein Koloss von Film, unheimlich schwer, nicht leicht zu verdauen, vor allem die erste Stunde und Daniel Day-Lewis in einer Wahnsinnsrolle auch und das sind, also da muss man sich schon drauf einlassen und er versucht hat, ich finde, er hat schon so Arthouse ins Hollywood-Kino gebracht. Ne?
Ja, total, also in der Größe, aber da ist zum Beispiel bei There Will Be Blood die Musik, wie heißt die Band denn nochmal, die den gemacht hat?
Radiohead, das war nicht Tom York, sondern Johnny Greenwood oder Greenwood, der Gitarrist, der die Musik gemacht hat und Ja, ein Wahnsinnsfilm. Ne? Und Daniel Day-Lewis natürlich auch jemand, ein Garant, wo wir schon dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viel springen gleich hier am Anfang, aber auch der ist einer, egal was der macht, der hat ja wirklich auch eine überschaubare Reihe an Filmen nur gemacht, aber man kann sicher sein, dass der abliefert, weil der sich 5 Jahre irgendwo im Himalaya-Gebirge auf die Rolle vorbereitet hat.
Ja, mit Mein linker Fuß ist er damals ja auch auf die Bildoberfläche getreten. Auch ein Wahnsinnsfilm. Und der hat dann ja, genau wie du das gesagt hast, das ist ja, also wenn man von Method Acting spricht, ne, ist eigentlich Daniel Day-Lewis das Paradebeispiel, weil der bereitet sich so akribisch vor. Ich glaube, der ist ja auch so ein totaler Sozial-Eremit, ne? Und der lebt dann, glaube ich, die meiste Zeit in Italien, hat dann eine Schusterlehre gemacht und klingt
sich immer zwischendurch eine Schusterausbildung gemacht und hat sich dann wieder entfernt und kommt dann wieder. Auch natürlich ist er auch immer sehr ereignisreich. Daniel Day-Lewis, ich glaube, zweimal hat er schon gesagt, er dreht keinen Film mehr. Hat er nochmal für seinen guten Freund Steven Spielberg die Rolle von Lincoln angenommen und dann noch irgendeinen Film gedreht.
Ja, genau. Also das ist echt beeindruckend. Okay, also Magnolia ist ein Film. Gibt es da noch einen weiteren, den du damit in die Liste reinpacken wollen würdest?
Ja. Definitiv Taxi Driver. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht kein Film, der jetzt originell ist, aber das war auch einer der ersten großen Filme, die ich damals im Abaton Kino in Hamburg gesehen habe, abends um 23 Uhr. Und damals auch mich so gefühlt habe, ein bisschen wie Travis Bickle, der Taxifahrer, gespielt von Robert De Niro. Und so ein bisschen so ein, nicht verloren war, aber manchmal abends alleine ins Kino. Und dieser Film ist ja über einen einsamen Taxifahrer, der so ein bisschen mit der Gesellschaft am Hadern ist und dann wirklich auch völlig abdriftet, weil er so sieht, was auf den Straßen von New York passiert. Und diese Einsamkeit, diese Intensität, die dieser Film hat, von Martin Scorsese, meiner Meinung nach sein allererster großartiger Film. Also der erste war, glaube ich, Mean Streets, aber Taxi Driver war so sein erstes Meisterwerk. Und den habe ich unzählige Male gesehen, habe ihn auf VHS noch kopiert, mir damals von VHS-Rekorder auf Rekorder. Und den würde ich immer wieder gerne sehen.
In der Qualität richtig, haben wir auch früher gemacht. Das ist eine Vollkatastrophe. Das war voll daneben.
Vor allem noch nicht mal SCART-Kabel, sondern Antennenkabel auf Antennenkabel. Weil ich irgendwie der eine VHS-Videorekorder hatte noch keinen SCART-Anschluss gehabt. Erinnere ich mich noch dran. Nee, damals war man so großer Fan, dass einem das auch teilweise wirklich egal war. So als Jugendliche haben wir uns alles Raubkopien gemacht. Nicht, weil wir die Filme nicht kaufen wollten, hätten wir die Möglichkeiten gehabt. Damals konnte man ja nur Filme leihen. Ansonsten gab es keine Möglichkeit. Und Ghostbusters, der war ja die ersten 8 Wochen nicht zu kriegen in der Videothek, als der rauskam auf VHS, weil der einfach vorbestellt wurde von so Familienvätern, die sich dann erbitterten Fight, das gibt es heute nicht mehr, an so Videotheken, also Tresen geliefert haben und dann auch versucht haben, Vertrauensmann zu finden bei der Videothek, der ihn dann irgendwie den Film hinterlegt.
Ja, genau, hinter die Kasse packt. Aber hast du es auch immer so geliebt, immer wenn du in eine Videothek reingegangen bist, dann gab es doch vorne immer diese Wand mit Neuerscheinungen. Ne? Und dann war doch irgendwie so... Ja. 10-mal Ghostbusters oder 25-mal, dann hing unten drunter an so einem Haken immer die Plättchen. Dann konnte man sich die doch abnehmen. Und dann habe ich ganz häufig, wenn ich reingegangen bin mit meinen Brüdern und meinem Vater, haben wir uns die Plättchen schon im Vorwege genommen. Und dann waren wir sicher, wir haben den geilen Film. Und dann durften wir uns aber noch einen anderen Film aussuchen. Und dann sind wir so ein bisschen so rumgelaufen doch. Mit diesen Plättchen der Macht in der Hand.
Mit diese Plätzchen der Macht und dann auch immer, wenn einer von den Mitarbeitern gekommen ist und neue Plätzchen wieder rangehängt hat an die Haken und wenn man ganz schnell war und wenn dann wirklich die Leute auf einmal so mit Schnappatmung hinter dem hergelaufen sind, das ist wirklich wahr. Und du hast auch immer gewusst, in welchem Stadtteil du ungefähr bist, wenn du in die Videothek gegangen bist. Ich habe in Stelling gewohnt, da war jede Neuerscheinung von Steven Seagal am meisten da, noch vor den Spielberg-Filmen. Da waren immer so 30 oder 40 Stück von diesen Steven Seagal-Krachern. Hard to Kill oder wie hießen sie da alles?
Ja, die heißen alle so. Hard to Kill und dann diese komischen...
Ja, Nico und die...
Obwohl, das sind ja ehrlich gesagt noch Steven Seagal-Filme, wo man sagen kann, okay, ne, also das ist halt Steven Seagal. Es gab ja eine Zeit lang nur solche Action-Krache auch von Jean-Claude Van Damme und sowas. Aber der restliche Scheiß, der da kam, unfassbar.
Unfassbar. Da wie viel Geld da, ich glaube auch, dass heute, da kann man ja gar nicht mehr so viel Geld mit diesen B-Movies machen, so Filme von Michael Dudikoff, der American Ninja oder sowas gedreht hat und der hat dann auch noch eine respektable Karriere durch diese B-Movie-Aufträge gehabt, die man nur in der Videothek gesehen hat, da waren immer so 2, 3 Filme von dem da, der hat immer einen neuen gemacht, also das war, und wer auch wirklich damals ein Garant war für jeden Monat einen neuen Film irgendwie an der Wand, gefühlt, war Jackie Chan, ne? Ja. Der auch ganz viel gemacht hat, wirklich unglaublich. Oder Dann wurden die manchmal auch nochmal neu vermarktet. Aber ich bin auch gleich schon ein bisschen ins Schwärmen geraten, als ich mich heute auf die Sendung vorbereitet habe, Steven, weil dieses die Aufregung, wenn man in die Videothek geht, das war ja damals wirklich auch ein Event mit seiner Freundin zum Beispiel. Man hat sich einen Film zusammen ausgesucht. Dann also diese, ich war, habe in Stelling gewohnt, da gab es einmal, wie hießen die nochmal, eine riesige Videopalast. Ja. Und da konnte man, die hatten eigenen Tresen und so. Also das war ja echt eine Eventkultur, alleine den Film auszuleihen. Und das, da blicke ich sehnsüchtig zurück. Das fand ich immer gut.
Ja, wir hatten einen Klassenkameraden, der hat dann bei uns um die Ecke in der Videothek gearbeitet. Und dadurch konntest du natürlich, der hat uns dann immer gesteckt, welche Filme also neu rauskommen und wann die erscheinen. Und dann konntest du im Prinzip auch schon mal anmelden, bei Johnny hieß der, welchen Film du gerne ausleihen wollen würdest. Ich fand's super. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Zeit insofern, weil du es eben gerade angesprochen hast, es war immer ein Event, man hat sich darauf vorbereitet und es war immer, also wenn man Bock drauf hatte, auch so ein Nervenkitzel. Ist der Film da? Entdecke ich irgendeine neue Perle? Treffe ich vielleicht auch jemanden da? Also keine Ahnung, ich fand's super. Jetzt beim Streaming ist das so klick-klack, da weißt du ja auch nicht, was da passiert. Ist natürlich auch schön, aber das war schon
also
cool.
Also die Mühe, die man sich machen musste, war deutlich größer, da in die Videothek zu gehen und dann wirklich auch einen guten Film, weil du hattest nur den einen Film, wenn du heute natürlich innerhalb von 5 Minuten, wenn es dir nicht gefällt, einfach umswitchen kannst. Also nicht so nach 5 Minuten umswitchen kannst. Ne?
Ja.
Und da musstest du dich auch öfters mit dem Film auseinandersetzen. Ich habe da gerade viel drüber nachgedacht, was diese Streaming-Kontur alles für eine Veränderung mit sich gebracht hat. Und eine Veränderung, die mir besonders auffällt, ist, dass wir haben Netflix, wir haben Video Prime, es gibt ein Disney Channel, es gibt unzählige Möglichkeiten, wo du dich mit Filmen berieseln lassen kannst. Und trotzdem gibt es immer wieder Filme, die ich vermisse, die du nur in der Videothek bekommen hattest. Neulich wollte ich von Abel Ferreira das Original von Bad Lieutenant mit Harvey Keitel sehen.
Oh.
Gibt es bei keinem dieser Anbieter.
Weißt du,
und dann gibt es so Filme wie, echt ein Nerd gewesen, wenn ich mich für einen Regisseur interessiert habe, habe ich mir jeden Film von ihm angeguckt. Zum Beispiel William Friedkin, der Exorcist gedreht hat, oder auch French Connection und später den wirklich sehr verwirrt, also den Film, den Al Pacino lange irgendwie nicht in seine Vita hatte, Cruising, das sind ja alles so Skandalfilme gewesen.
Wahnsinn,
aber das ist toller Film.
Ich meine, wir sind ja eigentlich selber Jahrgang. Das sind aber alles Filme, die vor allen Dingen, die hast du ja auch im Teenageralter gesehen, die einfach so unfassbar waren, weil die so roh, aber so eine Kraft
radikal
hatten.
Waren.
Ja, aber die hatten so eine Power. Cruising ist, finde ich, einer der geilsten Filme, die es überhaupt gibt.
Ein Megafilm, war damals aber, gab auch Proteste von der Schwulen, er spielt im Schwulenmilieu, kann man mal kurz erzählen. Al Pacino spielt einen Polizisten, der einen Mörder, der verschiedene Homosexuelle umgebracht hat in New York, in der Gay-Club-Szene der 80er Jahre ausfindig machen soll und immer mehr in diese Szene hineingerät und sich immer mehr damit identifiziert. Und der Film ist ein Rausch, wahnsinnig intensiv, wurde dann, glaube ich, wie es natürlich damals zu der Zeit war, heiß diskutiert, gab auch Proteste von Schwulen, die das nicht gut fanden, war auf alle Fälle ein Skandalfilm. Ich glaube, Al Pacino wurde der Boden zu heiß, deswegen war der lange nicht in seiner Diskografie drin. Inzwischen ist es ein echter Klassiker.
Ja.
Und dann gucke ich mir von William Friedkin, um das zurückzukommen, Leben und Sterben von in L.A. an. Ein Film von 1987, bei dem der Hauptdarsteller nach einer halben Stunde stirbt. Und dann spielt es geht um zwei Polizisten und dann spielt der B Cop, der eigentlich nur die kleinere Rolle hatte, den Film so zu Ende. Ein radikaler Twist im Drehbuch. Und den wollte ich so gerne mal wiedersehen. Findest du auch nicht auf Prime, findest du auch nicht auf Netflix.
Ja, das ist komisch, da hast du recht.
Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr in diesen ganzen Streaming-Diensten, dass doch immer mehr Filme, die man vielleicht noch mal sehen will oder gesehen hat, früher wie auch Westworld, den Film von Michael Crichton.
Mit Jule Brenner.
Genau, mit Joe Brenner, den kriegst du auch bei keinem von diesen Streaming-Diensten, nur diese neue Serie. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich.
Aber vielleicht ist das eine Marktlücke, weil ich habe mit Christian Alwart mal gesprochen, der ja viele Tatorte gemacht hat, auch mit Til Schweiger. Und dann hat er ja diese Serie Slöborn gemacht auf ZDF Neo, auch ein cooles Ding. Und der hat erzählt, dass er hat zu Hause sich ein kleines Kino gebaut und er zeigt zum Beispiel seinen Kindern ganz viele ältere Filme. Also sowas, also auch mal Dick und Doof, Buster Keaton, also ich glaube jetzt nicht Cruising, aber das käme da bestimmt auch mit rein, aber vielleicht müsste man sich mal überlegen, ob das nicht eine Marktlücke ist, weil ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass man weil man so voll gestopft wird mit Inhalten, einfach manchmal vergisst, dass es Filme gibt, die so stark sind, dass man sie auch heutzutage noch gucken kann. Also ich habe zum Beispiel E.T. letztens wieder geguckt, nach, glaube ich, 15 Jahren. Also nicht die CGI-Version von E.T., weil die ist ja wirklich grauenhaft, ne? Sondern die alte, mechanische.
Ja, ja.
Und der Film hat also auf mich immer noch so eine Magie, weil der ist so zauberhaft erzählt und vor allen Dingen mit dem, weißt du, mit dem Gedankengut, das wir jetzt in uns tragen, habe ich Bösewichte überall gesehen, obwohl es die gar nicht in diesem Film gibt. Also guck ihn dir nochmal an,
total,
weil das ist total spannend.
Ich habe ihn vor 3 Jahren mit meiner Tochter gesehen und musste selber mich zusammenreißen, nicht nochmal zu weinen. Also
ja.
Das geht einem so ans Herz und du hast vollkommen recht. Die Welt ist böse, denkt man. Wenn man sieht, was dieses Wesen kommt auf dem Planeten und was passiert. Also es ist wirklich ein herzzerreißender Film, der mich auch nicht kalt lässt. Frage ich mich aber auch, ob das bei uns beiden so ist, weil wir ihn als Kind gesehen haben. Obwohl, ich muss sagen, meine Tochter hat ihn auch, hat sehr ergriffen, doch.
Ja, aber weißt also, du, das erinnerst du noch diesen Typen, der mit dem Schlüsselbund, ne? Der die ganze Zeit auf der Suche nach E.T. ist und du hörst immer das Schlüsselbund rasseln und siehst ihn ja eigentlich im Prinzip nur bis zur Hüfte. Mhm. Also du siehst ihn gar nicht ganz und sofort habe ich in dem Automatismus gedacht, ey, das ist der Bösewicht, der will E.T. Und das ist ja im Endeffekt derjenige, der den Jungen auch betreut, als E.T. stirbt in diesem Zelt. Ne?
Ja, ja. Und mit man sieht nie sein Gesicht.
Genau.
Und das ist der Effekt, den gleichen Effekt hat Steven Spielberg bei seinem ersten Film Duell, seinem Regiedebüt, 1972 genauso gemacht. Da ist es dieser Film über diesen Angestellten, der eine lange Strecke fahren muss, ich glaube durch Kalifornien, und einen LKW überholt. Und der LKW ist genervt davon und versucht, ihn den gesamten Film umzubringen.
Ja.
Und der Film ist 80 Minuten lang, nur eine Verfolgungsjagd, und du siehst nie das Gesicht dieses LKW-Fahrers. Ein Trick, den Steven Spielberg gerne mal angewendet hat.
Und vor allen Dingen auch wieder ein geiler Film. Ne? Also das sind zum Beispiel alles Filme, die man sich wirklich mal angucken kann, beziehungsweise wenn man sie findet. Ne? Also weißt du was, Olli, wir machen einen Streaming-Dienst auf.
Ollis und Stevies kleiner Streaming-Dienst.
Ja, das ist cool.
Nur mit Perlen.
Genau, aber du musst persönlich vorbeikommen in unserem kleinen Ableger, in unserem Pop-Up-Store und dich vorstellen, dass wir das Gefühl der Videothek wieder bekommen. Weißt du, da musst du dir die Anmeldung abholen und dann kannst du erst streamen.
Finde ich sehr gut.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wir müssen irgendwo noch diese Plaketten einbauen. Weiß nicht wofür.
Und diese Häkchen, die du ganz stolz im Tresen ablegst.
Genau,
drei Filme, alle drei Wünsche waren da.
Ja, genau.
Steven Spielberg, Chuck Norris und Michael Dudikoff.
Ja, in einem Film. In einem Film, genau. Und wir haben kein Computersystem, sondern wir schreiben alles per Hand und verschicken dann die Briefe.
Ja,
das wird vielleicht zu kompliziert.
Aber das wird zu kompliziert. Aber wenn du noch, was ich wirklich gerne, Entschuldigung, wenn ich, was ich wirklich gerne jungen Leuten vermitteln wollen würde, ist das Gefühl, du gehst um 20 Uhr am Donnerstag oder am Freitagabend in ein vollgepacktes Kino, ausverkauft bis zum letzten Platz und es läuft Basic Instinct oder die totale Erinnerung von Schwarzenegger und so ein vollgefülltes Kino, Uferpalast, Hamburg Gänsemarkt, wo ich die ganzen Filme gesehen habe, die größten Filme, ein legendäres Kino, was es leider schon lange nicht mehr gibt, da in den Saal 1 zu gehen und du siehst einfach Leute und jeder hat Bock jetzt auf diesen Film und die wirklich auch achten und Leute halten die Klappe, weil es keine Handys gibt und du bist in diesem Film. Das ist, ich weiß, es klingt immer nostalgisch und man soll alten Sachen nicht so hinterherweinen, aber dieses Gefühl will ich doch gerne noch mal einigen Leuten schenken, weil es so gut war, oder?
Also ja, total. Vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, der Uferpalast war ja auch legendär. Die hatten, glaube ich, 16 Kinos und das 1er war riesig und das 16er war ja so ein Schuhkarton mit so einer Säule in der Mitte, ne?
Und dann alle ab Kino 10 waren in der Größe ungefähr. Aber es gab unfassbar viele Gänge. Es war ein Labyrinth. Und ab und zu ist man auch mal in den falschen, hat sich ein Ticket gekauft für einen Film, der erst ab 12 war und dann bin ich doch in Rocky 4 gegangen, obwohl der erst ab 16 war und ich war 15.
Habe ich auch gemacht. Genau, das habe ich auch gemacht. Und ich habe so genossen und irgendwann hat das Uferkino, glaube ich, gemerkt, ach, die Leute wissen, das 1er ist das Größte und das 16er ist das Kleinste. Und dann haben sie die Filme in sich gewechselt. Dann hast du fürs 1er gekauft, aber der lief dann in einen kleinen Saal und im großen, weil es war absurd.
Weil die nicht genug Tickets verkauft hatten.
Genau.
Haben die kurzfristig, da gab es einmal, und dann gab es, also das muss man sagen, in Hamburg, wer da aufgewachsen ist, der konnte eine ganz tolle Kinokultur genießen. Es gab nämlich genauso diese Arthouse-Kinos, schon wie das Abaton oder das Passage-Kino in der Mönckebergstraße. das Holi gab es in Hohe Luft, ne? Ja. Genau. Und dann gab es natürlich auch wie hieß denn das große Kino,
Grindel,
wo immer die Sneak Preview lief. Grindel gab es, ja. Und die Sneak Preview am Mittwoch lief immer am Steindamm im
Savoy.
Savoy, und dann gab es aber noch eins gegenüber, Kinocenter? Nee, Kinocenter war am Hauptbahnhof, das hatte auch 12 Kinos. Da war ich aber zu selten, weil mir das zu düster war, ja, da irgendwie abends hinzugehen. Da hatte ich immer ein bisschen Angst.
Nee, ich weiß noch, das Aladdin.
Aladdin.
Nee, das Aladdin war doch, war das auf dem Kiez?
Aladdin war auf dem Kiez neben Oase. Das, Rauch, das gab, genau, auch 2 Kinos. Und das war sogar, dass man da beiden Kinos rauchen durfte. Und das waren auch Kinos. Und das ist auch eine Sache, die ich mir auch manchmal wünsche, weil ich ja nachts manchmal schlaflos bin. Um 1 Uhr nachts eine Kinovorstellung. Da bist du um 3 rausgekommen. Und da waren wirklich nur 5-6 Leute drin. Das rentiert sich natürlich für kein Kino mehr. Aber das habe ich auch öfter mal gemacht.
Wirklich? Also, aber der, ja, ich finde es cool, weil ich gehe auch gerne mal alleine ins Kino. Das habe ich häufig gemacht. Aber du bist nachts ins Kino gegangen, wegen Schlaflosigkeit.
Ja, also mit 19, 20 habe ich auf dem Kiez auch gewohnt, tatsächlich, in der Talstraße. Und da gab es die Möglichkeit, dann immer noch in dieses Oase oder ins Aladdin zu gehen und sich dann nochmal einen Film da anzugucken. Da habe ich dann so ominöse Filme gesehen wie Bound, den ersten Film von den Wachowski-Brüdern, die später dann,
ja,
durch
Matrix... Ja, mit Gina Gershon, ne?
Genau, ein erotischer Thriller um 2 Frauen, die sich ineinander verlieben. Und die eine ist die Geliebte eines Gangsterbosses und die andere versucht sie zu befreien. Gina Gershon in einer unfassbaren, anbetungswürdigen Rolle. Und ein ganz toller Film auch, ja.
Ach, witzig. Da, siehst du, Bound, genau, Gina Gershon war dabei. Wie hieß die andere mal? Jennifer Tilly.
Jennifer Tilly, genau.
Jennifer Tilly. Ja, ach, großartig. Aber da kommt gerade so viel wieder hoch bei mir, Olli, von dem, was du erzählst.
Ich weiß, ich muss sagen, ich bin auch, und das ist für alle jüngeren Leute, die das jetzt nervig finden, dass man so nostalgisch ist. Ja, Steven und ich sind fast ein Jahrgang, sind auch beide, kommen aus der gleichen Ecke Hamburgs, glaube ich, sind da jedenfalls zur gleichen Zeit ungefähr ins Kino bestimmt, ja, auch mal gegangen.
Ja.
Und da haben wir jetzt ziemlich viele Verbindungen, die da gerade hochkommen, tatsächlich. Und das muss man wirklich sagen, Hamburg hatte eine unglaubliche Kinokultur. Und das hat mir auch schon ein bisschen wehgetan. Und dann kann ich gleich sagen, ich bin dann auch natürlich voll mit den Streamingdiensten mitgegangen und gehe auch immer weniger ins Kino. Das ist bei mir auch alles genauso passiert. Und auch die Serien haben mir Übriges getan, dass ich dann irgendwann nicht mehr so viel Interesse hatte. Und irgendwann 2005 war das so, dass ich dann keine regelmäßigen Kinogänge mehr gemacht habe. Immer noch Filmfan bin, aber das Interesse weggefallen ist, auch durch, glaube ich, so Multiplex-Kinos. Keine Ahnung genau, warum das der Fall so ist.
Das heißt, du guckst dir jetzt, du hast ja eben gerade gesagt, du hast gezielt bei Streamingdiensten nach Filmen geguckt, die du nicht gefunden hast, aber du guckst jetzt Serien. Gibt's denn da auch Serien, die dich umhauen?
Oder natürlich ging das bei mir. Ich habe gerade in meinem Podcast nochmal erwähnt, dass ich gerade zum zweiten Mal die Sopranos gucke. Wahrscheinlich auch jetzt ein alter Hut, weil das viele sagen. Aber das ist damals, als ich das erste Mal die Sopranos vor 10 Jahren gesehen habe, da hatte ich wirklich jetzt mit Mitte 40, muss ich sagen, ich finde, das hat teilweise so einen intellektuellen großen Überbau, der mir gar nicht so immer bewusst war, auch noch nicht mit Mitte 30. Und ich glaube, das liegt daran, dass David Chase, der Macher der Serie, über 50 war und eine Menge Lebenserfahrung hatte, als er diese Serie geschrieben hat. Und diese Tiefe, die diese Charaktere haben über 6 Staffeln hinweg und diese gesamten Geschichten und dieses künstlerisch perfekt ausgearbeitete, also das ist einfach ein Koloss, man kann es nicht anders sagen, auch wenn das viele vor mir schon gesagt haben. Diese Serie ist das Allergrößte für mich, aber meine richtige Serienleidenschaft ging tatsächlich einfach mit 24, mit Kiefer Sutherland los. Das war damals 2000 oder 2003, war das so, der Startschuss für meine Serienliebe.
Mit 24 meinst du?
24
ja,
meine ich
natürlich. Ja, genau. Ja. Achso, ja, okay. Ach, witzig. Ja, aber also was ich immer noch so, also es gibt viele Leute, die Sopranos als das ultimative Serienerlebnis nennen, aber ich finde, du hast gerade einen Aspekt reingebracht, den ich noch gar nicht so nachvollzogen habe, aber also es gibt ja Serien, wir haben vorhin über Lisa, der helle Wahnsinn geredet und Ferris Bueller, ne? Ich frage mich immer, ja, das ist so ein Zeitgeist, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit, keine Ahnung, Ende 40 sich nochmal anguckt und das eher belächelt oder immer noch gut findet, aber Sopranos, hast du eben auch gerade gesagt, ist ja mit dir gealtert, beziehungsweise du guckst es dir jetzt an aus einer anderen Perspektive als vor 10 Jahren und entdeckst, ja, für dich ganz trotzdem ganz neue Ecken, oder?
ganz viele neue Ecken, ganz viel, was ich beim ersten Mal gucken vielleicht sogar noch ein bisschen langweilig fand. Diese zwischenmenschlichen Geschichten und auch, dass diese Serie einfach ganz neue Tür geöffnet hat für Serien. Dass nämlich der Hauptdarsteller einer Serie nicht immer ein Good Man oder ein guter Mensch sein muss, sondern auch ein Gangster sein kann, der genauso ein Typ ist, wie wir es sind, der morgens irgendwie einfach die Salamischeiben aus dem Kühlschrank sich so in den Mund stopft, der die Probleme hat mit seinem Sohn, seiner Tochter und einfach auch so den Zerfall von so einer Mittelklassegesellschaft in Amerika so ein bisschen vorausgeahnt oder gezeigt hat, meiner Meinung nach. Und da ist einfach so viel Leben drin. Und diese Mafia-Geschichte ist eigentlich nur so ein Überbau, der aber dir die Möglichkeit gibt für eine Familiensaga.
Also er hätte auch ein Bäcker sein können. Wäre vielleicht nicht so spannend geworden, aber genau. Ich weiß, dass du meinst.
Hätte es auch sein können. Ja, es ist wirklich, und das auch wirklich da, das Casting unfassbar ist, unglaublich. Und dann gibt es gerade nämlich Talking Sopranos, eine Podcast-Serie mit den beiden Schauspielern, zwei Schauspielern der Serie. Einmal der den Christopher Moltisanti gespielt hat, der heißt, oh Gott, wie heißt der nochmal, Michael Tamp. Bevor ich was Falsches sage, jedenfalls zwei Darsteller machen gerade diesen Podcast und nehmen jede Folge einzeln nochmal vor und haben auch immer Celebrity-Superfans da, wie Alec Baldwin, die dann erzählen, warum sie die Serie so lieben. Das kann ich jedem nur empfehlen. Dann kann man sich immer eine Folge angucken und den Podcast hören. Dann ist man richtig drin in der Sopranos-Welt. Ich habe bei Staffel 6 tatsächlich gehofft, es würde niemals enden, weil ich einfach so in dieser Welt versunken bin. Ich bin echt ein riesiger Fan davon.
Aber das ist, also du musst dir mal vorstellen, wenn du so etwas auf die Beine stellst, was so lange so gut bleibt und dass die Leute darüber immer noch sprechen. Das ist, ich glaube, das muss man sich doch selber immer zwischendurch auf die Schulter klopfen oder zwicken, weil man sich fragt, ey, wow, wie bin ich da reingeraten? Aber ich finde, Sopranos ist für mich auch immer noch ein Paradebeispiel, dass da, wie du gesagt hast, Story, Casting, sag ich mal, Realitätsnähe, ne, weil man ja mit denen auch sympathisiert, Empathie auch ausgestrahlt bekommt total. Von den Karin. Ich finde es super. Ich finde es auch top.
Und dann gibt es da so außergewöhnliche Folgen. Da in der dritten Staffel gibt es eine Folge, wo zwei von Tonys Gangstern, Paulie nämlich und Christopher, einen Russen umbringen wollen im Wald und der verschwindet einfach. Und die gesamte Folge laufen sie 50 Minuten lang nur durch den Schnee, durch den Wald, auf Socken, verlieren ihre Schuhe. Es ist unfassbar brüllend komisch und dann wird es auch noch komplett, dann verschwindet der einfach. Dann hat das so komplett auch surreale Momente und das ist alles so geschmackvoll umgesetzt. Dann Steve Buscemi hat da auch selber Regie geführt, spielt er in der vierten Staffel eine prägende Rolle. Immer wieder tolles Gastschauspieler, echt ein Monument von Serie. Und man sollte vielleicht sogar warten, bis man über 40 ist, bis man sich das anschaut. Sonst ist es auch ein bisschen, ich glaube mit 25, also für mich wäre es der Perlen vor die Säue gewesen.
Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, ja. Ich finde, wenn man sich etwas angucken kann, woraus man immer noch irgendwie Kraft und Spaß zieht und vor allen Dingen großes Entertainment, finde ich es immer noch groß. Also es gibt ein paar Filme, ne? Also ich finde, zum Beispiel hatten wir letztens eine ganz spannende Diskussion über Indiana Jones und Harrison Ford, ne? Also weil man sich ja fragt, warum kommt ein Harrison Ford mit 76 nochmal zurück und spielt in Indiana Jones 5 wieder Indiana Jones, wo du dich fragst, alles andere wird sozusagen gerevamped oder verjüngt oder geprequelt, aber der ist im Prinzip seit 40 Jahren Indiana Jones. Und ganz im Ernst, ich freue mich drauf, weil ich es ihm immer noch abnehme und ihn immer noch richtig geil finde.
Dabei hat er ja schon nach dem dritten Teil gesagt, das war es jetzt endgültig. Hat sich dann zum vierten überreden lassen, hat dann gesagt, das war es endgültig und jetzt noch einen fünften gemacht. Aber auch ich freue mich immer, wenn er das macht. Ich bin sowieso von Harrison Ford auch ein unglaublicher Fan. Ich meine, Blade Runner, Han Solo, Indiana Jones, der hatte sowieso auch in den 90ern einen Lauf gehabt. Selbst solche Filme wie der von Roman Polanski, Frantic, wo er seine Frau in Paris in einer fremden Stadt
verliert. Ja, oder der einzige Zeuge, erinnerst du den
der
Film noch?
Der einzige Zeuge, oder selbst Mosquito Coast, so ein ganz anderer. Also alles Filme, der hat irgendwie einen wahnsinnig guten Geschmack gehabt, was Filme. Ich liebe das, wenn es gibt so Schauspieler oder gab es so, da konnte man sich drauf verlassen, wenn der mitspielt, dann ist das gut. Und Harrison Ford war lange Zeit auch jemand, der echt nur gute Filme gemacht hat.
Ja, Dr. Richard Kimble.
Das war nochmal der ganz große Knaller mit, wie heißt dein Gegenspieler, mit der den Polizisten gespielt hat.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones, ja, auch jemand, ein ganz toller Schauspieler.
Oh Mensch, ey, das ist schön. Ich glaube, wir neben der Videotheken-Idee, die wir jetzt haben, müssen wir einfach mal so ein, wir machen mal einen Abend in den nächsten 5 Jahren, wenn das unser Terminkalender zulässt, Olli, dann nennen wir das, wir nennen das Olli und Stevens Filmnacht. Und dann laden wir einfach Menschen ein, die mit uns unsere Lieblingsfilme gucken. Dann suchen wir uns 5 aus und dann sprechen wir mit denen einfach drüber. Was hältst du davon?
Das wäre eine super Idee und das wäre eine Reihe, die wir auch, schade, es gibt das Alabama-Kino in Stellingen nicht mehr, aber es gibt das Aladdin nicht mehr, das Oase nicht mehr. Wenn wir noch irgendeins dieser alten legendären Kinos finden, was von dem wir geredet haben, können wir das ja da machen.
Ja, das machen wir. Das ist ein Deal.
Sag mal, wär sofort dabei.
Ja, ich hab da so einen Bock drauf, weil ich allein mit dir zu sammeln, da fangen wir 180 neue Sachen an.
Ich habe damals im Alabama-Kino auch solchen Sachen beigewohnt, wie da gab es so Horrornächte, The Night of the Bloody Tapes. Und da wurden 3 Horrorfilme gezeigt und zwischendurch, und da saßen dann auch wirklich nur Jungs. Also wenn da mal ein Mädchen war, da haben alle gedacht, cool, hier ist ja auch ein Mädchen, fanden alle mega cool. Aber so Horrorfilme, das waren meistens blasse, pickelige Jungs, ist nun mal so gewesen, die so Freddy Krüger-T-Shirts getragen haben. Und auch solchen Abenden habe ich beigewohnt, weil ich wirklich 5 Minuten vom Alabama-Kino gewohnt habe. Und das hat mir eine große Bandbreite gleich am Anfang beschert an Filmen, weil da lief auch viel Arthouse. Da lief zum Beispiel Wild at Heart und sowas von David Lynch oder Blue Velvet, das mich total verworren hat, weil ich war damals 17, als ich den gesehen habe und dachte, ich bin einfach nur reingegangen, weil das Cover irgendwie cool aussah und habe das erstmal nicht verstanden alles. Ich habe mich total in Mark und Bein erschüttert, dieser Film.
Ja, Isabella Rossellini und Kyle MacLachlan, ich liebe diesen Namen, und Dennis Hopper natürlich. Das war auch ein durchgeknallter Film. Aber das sind so Filme, die finde ich, erinnerst du noch, ich weiß nicht, ob das bei euch damals in der Freundestruppe auch so war, es gab eine VHS-Kassette, die ging so in der Schule und allen anderen umliegenden Schulen
rum. Gesichter des Todes.
Ja.
Wirklich?
Ja. Das wollte ich gerade ansprechen.
Alter, das gibt's doch gar nicht. Natürlich, Gesichter des Todes, 3-mal kopiert, genau. Ich ihn ausgeleihen mit der Karte meiner Eltern, Videopalast, und zu feige gewesen, ihn abzugeben, weil ich das Geld nicht hatte, bis meine Eltern einen Brief gekriegt haben, dass der Film war. Ich habe mega Ärger gekriegt deswegen. Das war der Film natürlich, Gesichter des Todes, ein sogenannter, der hat so einen Namen, wie hießen diese Filme nochmal? Mondo-Film?
Ja, keine Ahnung, aber ey, das ist so geil, dass das bei dir, dass du es direkt wusstest. Das war bei uns das the hottest shit ever.
Das war der heißeste Scheiß, Gesichter des Todes. Dann noch The Riffs, da gab es auch so einen Film. The Riffs war ein Film über so eine Bande, da habe ich auch eine schlechte Kopie gehabt. Aber vor allem Gesichter des Todes, aber auch nur der erste, weil diese 2, 3, 4, 5, das habe ich gar nicht mehr so richtig mitverfolgt.
Ich auch nicht. Aber
ich habe den ersten auch sehr oft gesehen, bis ich dann irgendwann gelesen habe, dass sehr viel gefaked war davon.
Nee, es ist ja eine Mockumentary, das ist ja das Absurde. Aber das ging dann immer so über ihren Schuh. Hast du Gesichter des Todes gesehen? Da sieht man, wie ein Mensch von einem Krokodil aufgefressen wird oder wie der Fallschirm sich nicht öffnet und der auf den Boden aufsteigt. Und ich immer so, Gott, ey, das will ich mir da gar nicht angucken. Oder doch, ich guck's mir vielleicht an, aber ich will es mir nicht angucken. Das war immer die Diskussion. Ah, cool.
Eigentlich war es das, was heute die Kids haben, wenn sie sich auf so einer Live-Leaks-Seite irgendwie angucken, wie ein Motorradfahrer vom Auto erfasst wird. Und dazu kann man aber auch wirklich sagen, das sind prägende Bilder. Ne? Deswegen halte ich mich fern von diesen ganzen kranken Seiten eigentlich im Internet, weil ich habe natürlich auch mal aus Neugierde am Anfang, als das Internet das heiße Ding war, mir Sachen angeguckt und das bleibt wirklich wie so ein Flock in deinem Kopf stehen.
Nee, ja, das ist auch scheiße. Ich mag das.
Das ist auch scheiße. Und ich habe auch immer noch dieses Ding von diesen kleinen Affen, mit dem sie den Kopf aufhauen und dann sein Gehirn essen. Na. Das war nämlich auch eine Szene aus Gesichter des Todes. Es war der heilige Gral und es ging gar nicht mehr um den Inhalt, sondern es war verboten und es zu haben und zu besitzen war eine gewisse Form von Macht. Weißt du, was ich meine? Weil es war ein Status, diese Kassette zu haben und an jemand anders zu leihen und ihm den zu geben. Und man saß zu Hause, hat gewartet, dass die Eltern weg sind, hat mit wackeligen Händen irgendwie das VHS-Kamera.
Ja, und wolltest keinen Bandsalat haben.
Bloß nicht.
Aber dann möchte ich gerne, also wenn das auch Gesichter des Todes auch bei euch so ein Thema war, dann möchte ich gerne auf Pornos zu sprechen kommen, kurz mal. War das bei euch auch ein Thema, so in der Teenagerzeit?
Natürlich.
Logisch. Ja, aber da gab es ja auch so ein paar heiß gehandelte. Und das war ja auch noch...
Meine allerersten beiden Pornos, kann ich sagen, habe ich von Janis aus meiner Klasse bekommen. Der lebt jetzt in Amerika und wird das hier nicht hören. Und wenn, ist es ihm auch egal, wenn er in Amerika
lebt. Let's switch to English.
Nein, er ist nämlich ausgewandert und ist ein feiner Kerl gewesen. Der hat mir die ersten beiden Pornos, die ich gesehen habe, ausgeliehen. Und der erste hieß The Best Girls of Porn. Das war so eine Compilation. Und der zweite hieß Die Aufreißer. Und die waren beide auf einer 240 Minuten VHS-Kassette drauf. Und die Kassette war tagelang irgendwie
verschwunden.
Nee, bei mir und da irgendwie versteckt. Meine Eltern sind dann abends mal weggegangen und ich wollte den Film gerade anmachen. In dem Augenblick kommen meine Eltern wieder rein, weil es irgendwie war, wollten sie dann doch nicht mehr weg. Ich die Kassette gerade noch rausgenommen und habe sie hinter das Sofa gelegt. Die beiden Pornos drauf. Meine Eltern haben sich ins Wohnzimmer gesetzt und ich habe die gesamte Nacht gebetet, dass keiner hinter das Sofa guckt und diese VHS-Kassette findet. Was wäre mir unheimlich peinlich gewesen.
Ja, aber auch witzig, ne? Weil das kann man sich heutzutage gar mehr vorstellen, weil heute machst du es mit einer Fernbedienung, wechselst du einfach den Kanal. Damals war ja,
also
das
wenn
so
ich eine hinhechten, genauso
raufdrücken, ja. Rausholen, eject und schnell. Ah.
Also genauso gerne, wie ich jungen Leuten das Gefühl geben würde, wie es war in den 90er oder früher, in ein volles Kino zu sehen, um einen Blockbuster zu sehen, möchte ich mir gerne selber das Gefühl zu ersparen, mit 18 oder 19, ist da so ein Porno aus so einer Videothek. Also man, es war ja immer in dieser einen Ecke in der Videothek. Ja. Und alle wussten, wenn du durch diese Tür gehst, da gibt es nur zwei. Es gibt nur ein paar ganz krasse Horrorfilme und dann gibt es einen Rest voller Pornos. Und natürlich gehst du nicht für die Horrorfilme da rein, sondern du gehst...
ich so und so gehst nicht. Du da,
und dann dieses Schämen, wenn du da wieder rausgekommen bist aus diesem 18er-Bereich und da so Leute standen, das war mit wahnsinnig viel Charme, yeah, bei mir jedenfalls.
Ja, bei mir auch, weil vor allen Dingen ist, also entweder war das eine Tür oder es war, wie heißen diese komischen, peinlichen Gitter, was diese...
Wie nennt wo, du noch, ja genau, wo die so drücken mussten, der Videothekar noch drauf.
Genau.
Noch, kannst du mal aufmachen hier hinten?
Genau.
Und dann musste der dann auf den Sommer gedrückt dann drüber.
Und du dachtest, oh
und,
Gott.
Und dann musstest du fragen, könnten sie mal hinten aufmachen? Und dann hat er erst noch auf den Sommer gedrückt. Das war doppelt demütigend. Ja. Aber ja, und dann gab aber dann irgendwie einen Laden später, der hieß Hard to Get. Das war ein Film, der hatte nur so Splatter und japanische, also das kam dann mit Anfang 20 kam dann bei mir auch diese asiatische Kinophase natürlich so, ne, wo ich mal angefangen habe, mir all diese ganzen Kracher anzugucken, Takeshi Kitano und all sowas. Und da musste man in so eine andere Ecke fahren von Hamburg, Munzburg. Und die hatten auch Pornos. Und der Typ war viel cooler als die in den großen Videotheken. Da hat man sich dann nicht so geschämt.
Und der kam auch leicht daran, weil es nicht so auffällig war.
Ja, aber das außerdem waren das auch alles eine Szene. Da gab es nur so Horror-asiatische Filme. Der hat nur extreme Filme gehabt. Da waren nur Leute drin, die extreme Filme sehen wollten.
Aber also von all dem, was du erzählt hast, bist du ja also definitiv Team Kino, jetzt zu Team Couch geworden.
Bin ich geworden, gebe ich ehrlich zu. Ja, bin ich. Letzte große Film im Kino war der Freddie Mercury-Film, den ich gesehen habe, also der Queen-Film. Genau, wo dann aber, bevor der Film losgeht, ein Queen-Double, so ein Freddie Mercury-Double irgendwie ins Kino kam und Playback drei Lieder von Queen gesungen hat. Da wollte ich schon fast wieder gehen. Das war mit so viel Entertainment des Guten. Aber ansonsten spielt das meiste sich bei mir inzwischen auf dem Sofa ab, ja.
Aber wenn du ins Kino gehst, ne, bist du dann jemand, der sich dann auch mit Snacks vollpackt oder bist du jemand, der ganz jungfräulich also in seinem...
Nee, ich ziehe die ganze Batterie durch. Bei mir gibt's alles. Vor allem freue ich mich auf Popcorn und dann freue ich mich auf die warme Käsesoße von den Nachos. Ne? Das ist nun mal wirklich, damit kriegen sie mich, da kann der Film mittelmäßig sein. Wenn die extra viel Käsesoße zu den Nachos gepackt haben, dann bleibe ich trotzdem sitzen. Also das, die Dinger mag ich echt wahnsinnig gerne. Da bin ich großer Fan von.
Ja, schön, aber du wenn es dir schmeckt, ist ja das Allerwichtigste. Und wie ist das zu Hause? Also, weil ich finde das, also du hast es schon beschrieben, dieses Erlebnis, also von früher, das gibt es ja immer noch, ne? Also damals im Uferpalast, wenn du ins Kino reingehst und da sitzen hunderte von Leuten, das hattest du so ein bisschen beim Reboot von Star Wars, bei Herr der Ringe hatte man das auch nochmal so ein bisschen. Es gibt so ein paar Filme, wo man das immer noch wieder spürt. Aber zu Hause ist das ja schwierig, das zu rekonstruieren. Guckst du da auf dem Fernseher, auf einer Leinwand, auf dem Laptop?
Ich habe einen riesen Fernseher, muss ich sagen. Ein richtig großes Gerät. Das habe ich zur Midlife-Crisis mir gekauft vor 5 Jahren.
Also statt dem Porsche.
Statt dem Porsche habe ich einen wirklich großen Fernseher und ich bereue es kein
bisschen. Fernseher und Hausboot hast du dir gekauft in der Midlife-Phase.
Fernseher und Hausboot. Und ganz ehrlich, ich verachte immer so ein bisschen Leute, die sagen, ich habe ja gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Ja. Warum ist denn Fernsehen auch immer nur darauf reduziert, auf schlechten Trash-TV? Du guckst doch auch geile Filme auf dem Fernseher.
Ja, logisch.
Du willst sonst drauf gucken. Auf dem Laptop gucken kannst du es, auf dem Handy kannst du es auch gucken, aber auf dem Fernseher willst du einfach einen guten Film sehen und immer dieses, ich habe schon lange, dann okay, schön für dich, ich habe auf alle Fälle immer Fernseher zu Hause gehabt und ich werde es auch immer haben, weil ich gerne Filme gucke und das ist doch einfach auch so, das ist, heißt so, als wenn man so Leute, die das immer so als Statussymbol sehen, denke ich, als wenn das als wenn die so ausgeliefert sind, oh, ich habe einen Fernseher zu Hause, ich muss den jetzt anmachen, es ist doch wirklich, du bist ein mündiger Mensch, das war für mich noch nie ein Argument, ich habe jetzt keinen Fernseher mehr zu Hause.
Nee, also, für mich auch nicht. Nee. Also ich habe so das Einzige.
Außer du willst nicht die GEZ-Gebühren zahlen, dann ist das meinetwegen völlig okay, wenn du keinen Fernseher mehr zu Hause hast. Ansonsten finde ich das ein ganz gutes, immer noch ein gutes Utensil.
Ja, ich finde es auch immer noch. Das Einzige, was ich nicht habe, ich habe mal in meiner vorletzten Wohnung habe ich mir einen Fernseher an so einen Arm rangebaut und konnte in der Badewanne ferngucken. Das habe ich mir so geil ausgemalt, so in der Badewanne liegen, geil, ferngucken. Weißt du, wie häufig ich das gemacht habe? Ich habe da 10 Jahre in der Wohnung gelebt, ich glaube 2 Mal. Und dann ist das Badewasser aber so
denkt,
scheiße.
Das ist so geil, ja, aber nach 20 Minuten willst du einfach auch aus der Wanne raus.
Genau, es macht keinen Bock, weil dann sieht meine Haut noch schlimmer aus als jetzt.
Dann kippst du immer Wasser nach und irgendwann kriegst du auch Hunger oder willst irgendwie, hast keine Lust mehr, Männer. Ja, aber auch eine Sache, die ich genauso gemacht hätte. Ja, also, ne? Also auch und dann auch gemerkt hätte, nee, ist doch nicht so. Ist doch nee, nicht
vor allem, ich habe mir das so geil ausgemalt, so gekauft, ne, und dann auch Geld dafür ausgegeben für so einen Arm, den du anders schwenken kannst. Fernbedienung habe ich mir überlegt, wo kann ich die hinlegen, damit die nicht nass wird. Wo könntest du dann, habe ich mir so einen Getränkehalter gekauft, weißt du, den du so rüberstellst über die Badewanne. Also in der Mitte. Völliger Quatsch. Ey, 2 Mal für eine Viertelstunde habe ich da irgendwie die ARD-Sportschau drauf geguckt und dann fand ich es total langweilig. Weil genauso, ja, warum soll man da länger bleiben? Macht keinen Sinn.
Wenn man dann ein schönes Sofa hat, ist das doch die bessere Wahl, finde ich. Ich muss doch eins ganz kurz aber loswerden, wo du gerade gesagt hast, ich bin jetzt zum Couchmensch geworden, was nicht gleichzeitig heißt, dass ich mich dem Kino abgewandt habe. Ganz im Gegenteil. Ich bin nämlich irgendwann sehr serienmüde geworden und habe auch deswegen mit den Sopranos nochmal angefangen vor irgendwie ein paar Monaten, weil ich Serien nicht mehr vertraue. Weil so viele Serien meiner Meinung nach schnell aus dem Boden gestampft werden, dass sie nicht wie bei den Sopranos, nicht wie bei Breaking Bad oder bei Game of Thrones oder bei halt diesen großen Serien, die immer überall sowieso auf Top 5 stehen. Breaking Bad kann man da jetzt noch nennen. Da gibt es aber auch wirklich sehr viele Serien, die irgendwann im Sande verlaufen oder dich enttäuscht zurücklassen. Natürlich ist da immer noch Lost zu nennen, die Serie, die mich unfassbar gefesselt hat, der ich unfassbar entgegengefiebert hat und im Nachhinein doch sagen muss, es war leider sehr unlogisch. Trotzdem ist es manchmal einfach ein geiler Trip, sowas zu sehen. Trotzdem war das natürlich der Anfang davon, dass auch Serien wie Dexter, die ich auch 4 Staffeln lang geliebt habe, 3 Staffeln lang zu lange geguckt habe, bis zur 7. oder 8. Staffel, wo nun wirklich auch das, wo du auch siehst, dass die kaum noch Geld hatten, nur noch die gleichen 3 Schauorte hatten. Und das ist mir zu oft passiert. Und dann ist es mir dann doch zu viel Zeitverschwendung und ich überlege es mir echt inzwischen 3, 4, 5 Mal, ob ich eine Serie anfange oder nicht.
Ja, aber das geht mir genauso. Aber das ist, glaube ich, dieses inflationäre Gefühl, vor allen Dingen. Es gibt ja Streaming-Dienste, die fangen mit einem roten N an. Die hauen so viele Filme raus, wo ich mittlerweile denke, also anfangs habe ich mich noch gefreut, so Extradiction oder wie der Film hieß mit hier Chris Hemsworth, der wurde da in Bangladesch diesen Jungen und dann soll er ihn rausbringen, der ja ultra hart Action brutal war, aber der zumindest eine Richtung hatte, ne? Und jetzt ist da so, keine Ahnung, wer alles da Filme macht.
Ja, die Filme wirken alle irgendwie gleich mediocre. So
Extraction
hieß
der nicht, Extradition, Extraction meine ich.
Genau. Extraction, genau. Ja. Aber irgendwie ist das so, als wenn alle Filme mit dem sogenannten, ich sag mal, roten N belegt werden, vom Filter her. Irgendwie sind die alle gleich mediokres Kino, Erzählkino, gleiche Technik, gleiche Art. Das hat, als wenn es so eine Vorgabe gibt, wie die Machart zu sein hat für diesen Streaming-Anbieter. Finde ich manchmal auch. Und da fehlt mir dann auch wirklich der große, geile Film. Und dann kommt er aber auch manchmal noch und da freue ich mich dann tierisch drauf. Irishman habe ich mich auch sehr drauf gefreut, war dann so mittelzufrieden nur mit dem Ergebnis.
Danke! Olli, du bist einer der wenigen, die ich spreche. Alle reden immer von dem großen Meisterwerk The Irishman. Und ich sag die ganze Zeit, das ist nicht der beste Film von Martin Scorsese, sondern...
Natürlich nicht.
Nee,
alles Männer jenseits von 75 bis 85 Jahre, die diesen Film gemacht haben. Es ist nochmal ein schöner Gruß an das alte Hollywood-Kino, aber sowohl die computeranimierten Gesichtszüge von De Niro und Al Pacino, als auch das körperliche, also... Leiden, was man denen so ansieht bei den Rollen, die die spielen, ist so offensichtlich.
Finde ich auch.
Also das ist, ja.
Nee, und vor allen Dingen, ich habe diesen Film, und das ist immer für mich ein Zeichen, dass das also mich nicht so catcht, wie alle immer erzählen. Ich habe den in drei Teilen geguckt. Also ne, ich konnte den nicht durchgucken. Der ist ja auch ultra lange. Aber das hat mich irgendwie über 3 Stunden, keine Ahnung, 3-4 Stunden sogar oder was weiß ich.
Ja, es war 3,5 Stunden. Es war dann alles doch zu lang und es war alles, und ich habe mich da sehr drauf gefreut. Die Vorfreude war dann größer als der Film selber.
Nee, also ich zähle, ich kann das verstehen. Also ich bin, aber das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, was die Unterhaltungsindustrie angeht, dass man so komplett überrannt wird von Inhalten, ne? Ob das Bücher sind, ob es neue Musik ist, ob es neue Serien sind, ob es neue Filme sind. Deswegen werde ich auch viel selektiver, genauso wie du, in dem, was ich mir angucke. Und es muss mich, entweder catcht es mich, weil es ein Spielberg-Film ist oder weil Harrison Ford dabei ist oder weil es ein Thema aufgreift, was ich aktuell spannend finde, oder es kriegt mich so nach 20 Minuten. Ansonsten schaffe ich es nicht.
Ich auch. Geht mir ganz genauso. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, abends, wenn ich doch was sehen will und ich denke, ich habe jetzt noch 90 Minuten, einen Film möchte ich sehen, ich möchte aber keine Serie anfangen und auch keine große neue Produktion, die mich vielleicht mehr stresst, als mich irgendwie runterholt, dann gucke ich tatsächlich so einen Film, zum Beispiel mit so einem Namen, die ich noch im Gedächtnis habe, Lino Ventura. So ein Typ, der in den 70er, 80er Jahren französische und italienische Gangsterfilme gemacht hat. Die gibt es alle bei Prime umsonst. Und den machst du an und du guckst 10 Minuten, auf einmal denkst du, ey, der ist von 75, irgendwie ist der ganz schön geil gemacht, trockener Humor und ich habe nie groß für französisches Autorenkino, ich bin echt ein Hollywood-Fan und so, muss ich sagen, aber auf einmal merkst du in solchen Filmen, zum Beispiel Der Clan der Sizilianer oder Der Maulwurf oder Der Kommissar und sein Lockvogel, alles Lino Ventura-Filme, immer eher die gleiche Rolle, so ein grimmiger Bulle, ziemlich hart, manchmal ziemlich gute Geschichten und dann merkst du auch, warum europäisches Kino oft irgendwie französisches Kino auch genannt wird, da sind die 70er-Filme, so irgend so ein random Film mit Lino Ventura, geiler als jetzt in 70er Jahre Krimi hier aus Deutschland oder ähnliches. So, und da habe ich ganz oft eine hohe Trefferquote und das wiederum finde ich an Streamingdiensten dann doch ganz cool, dass du irgend so einen random Film anmachen kannst, den du auch immer ausmachen kannst und sehr oft irgendwie einen starken Film erwischen kannst. Vor allem dann halt solche Sachen, die du früher irgendwie dir nicht angeguckt hättest.
Aber ich habe mir auch angewöhnt aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ich habe zum Beispiel zu Hause ganz viele Alain Delon Filme, Jean-Paul Belmondo Filme und auch Adriano Celentano Filme.
Ja, Celentano großartig. Das hat mich überhaupt damals in so eine Richtung gebracht, sowas zu gucken damals, ne, diese Filme.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt als Serientipp? Weil irgendwie würdest du, wenn es eine deutsche Adaption davon geben sollte, wärst du für mich die perfekte Besetzung. Und zwar Ted Lasso. Hast du Ted Lasso gesehen?
Mit Jason Sudeikis. Hab ich nicht gesehen. Nee, habe ich nur von gehört, da habe ich auch sehr viel Gutes von gehört, aber noch nicht gesehen.
Also ich laufe dafür wirklich Werbung, ne? Und das, ich will da immer die Erwartungen nicht schüren, aber das hat mir vor allen Dingen in dieser Zeit im Lockdown so viel Freude bereitet, weil ich diese ganzen Thriller und Actionfilme und Dramen nicht mehr ertragen kann. Ich wollte etwas Leichtes, was mir Spaß macht und es ist leicht, aber mit ganz viel Emotion und ganz viel irgendwie so underlying messages, wie man so schön sagt. Aber ich liebe die. Und jetzt kommt die zweite Staffel raus. Rock'n'Roll, ey.
Oh, das, weißt du was? Ich bin gerade fertig mit den Sopranos und ich wollte mir heute eine neue Serie suchen, dann fange ich jetzt
an. Fang mal mit Ted Lasso an. Also ich hoffe, ich habe da jetzt nicht die Latte zugehört, aber guck sie mal an, weil ich finde, der Jason Sudeikis und alle, die dazugehören und diese Prämisse und ich mag diesen Clash von England und Amerika und dann Football und Soccer und so, ich finde, es macht ganz viel Freude und ich finde, es macht echt geil und ich wünsche mir manchmal mehr wie Ted Lasso zu sein.
Guter Tipp.
Bin ich mal gespannt, was du sagst.
Sehr gut,
gib mir mal Feedback dazu.
Wirst du definitiv von mir kriegen. Fände ich super. Klingt wirklich spannend. Und so eine Gratwanderung kriegen auch nur wenig Serien hin oder so ein Gefühl. So. Überhaupt so ein Gefühl aus Tragik oder einer der größten Filme der letzten Jahre, wo ich finde, eine perfekte Gratwanderung aus allen möglichen Gefühlen besteht, war dieser Three Billboards
Outside.
Genau. Also mit wie Frances McDormand heißt sie, glaube ich, genau. Die Hauptdarstellerin. Ein Film mit Woody Harrison natürlich, die ich auch jemand, den ich immer unheimlich gerne mir angucke. Wirklich so ein cooler Typ, finde ich.
Ja, ich finde Sam Rockwell so geil in dem Film, weil er diesen rassistischen, idiotischen Cop spielt. Aber hast du absolut recht. Das ist ein Film, der anders ist, aber eben diese Leichtigkeit in sich auch trägt, ne?
Obwohl es so ein schweres Thema ist, ne? Es ist trotzdem so, der hat das hingekriegt, ne? Das gibt ja auch so, ich hätte zum Beispiel nie gedacht, ich habe jahrelang den Film Das Leben ist schön von Roberto Benigni aus dem Titel her, weil ich dachte, das ist mir irgendwie zu irre, dass das so witzig ist und dann auch noch so eine tragische Geschichte im Konzentrationslager ist. Und dann habe ich den Film gesehen, habe gelacht und Rotz und Wasser geheult und muss sagen, der hat mich total getroffen. Voll das Geniestreich gewesen, den ich jahrelang aus komischen Gründen, weil ich dachte, nee, das ist nicht, ich werde den bestimmt doof finden und den sollte man nicht doof finden. Und dann hat er mich voll umgehauen damals. So, weißt du, was ich meine? Es gibt solche Künstler, das ist halt auch für mich Kunst, irgendwas nicht nur realitätsnah zu erzählen, sondern dich zu entführen in eine, also so, ja, wenn du so mit Stilmitteln spielen kannst und dann durch der Regisseur auf so eine Reise mitnimmt in so einem Film.
Ja, das, und ein Risiko eingeht und den Mut hast, ne? Also das ist so ein bisschen, wie hast du hier von Taika Waititi Jojo Rabbit gesehen mit Scarlett Johansson?
Hab ich gesehen, ja.
Also der ist vielleicht nicht zu vergleichen mit Das Leben ist schön, aber er greift ja trotzdem eine Thematik auf, in einer Art und Weise, und vor allen Dingen spielt der Taika Waititi auch selber Hitler, in der Art und Weise, und er hat ja auch ein echt hartes Ende, aber trotzdem diese Selbstgespräche, die er dann mit sich führt, auch wieder mit Sam Rockwell unter anderem, also auch ein geiler Film. Echt Wahnsinn.
Auch ein richtig guter Film. Auch Scarlett Johansson, die früher alle nur als so ein Babe, so sag ich mal, vor allem in den Medien so betitelt haben, auch eine unglaublich gute Schauspielerin geworden, finde ich. Also was geworden, vielleicht immer gewesen, diesen Film mit Adam Driver, dieses Beziehungsdrama, habe ich auch neulich gesehen. Und ich muss sagen, die hat da unglaublich gespielt. Also beide auch, Adam Driver, auch einer dieser neuen, tollen Schauspieler, finde ich, die echt was drauf haben, so, den ich mir immer gerne angucke. Und das ist auch ein Film, der mir richtig an die Nieren ging, wo ich auch nicht so viele Erwartungen hatte und dann wirklich The Marriage Story heißt das, glaube ich, ne?
Genau, und da gibt es diese Szene doch, wo sie bei der Psychiaterin ist, dargestellt von Laura Dern.
Laura Dern,
auch eine tolle Schauspielerin. Ich habe das Gefühl, das ist so ein One-Take, 10 oder 12 Minuten oder wie lang. Und durch welche emotionalen Phasen Scarlett Johansson in der Sekunde geht, ne? Also sie will ja eigentlich sich gar nicht mit Adam Driver zoffen, aber Laura Dern bringt sie ja im Prinzip dazu, ihre Position klarer zu machen. Und wie du merkst, wie sie so switcht, ne? Von der Verletzten zu der Wütenden. Ich finde es auch super. Ein geiler Film.
Ja, wirklich ein unglaublicher Film. Unglaubliche schauspielerische Leistung. Und sowas sieht man halt vielleicht nicht mehr. Doch, man sieht sowas wahrscheinlich genauso häufig wie früher. Früher hat man sich einfach viel Schrott dazwischen reingezogen. Früher haben wir auch jeden Arnold- und Stallone-Film und was es da alles gab noch reingezogen.
Gucke ich immer noch gerne ab und zu.
Gucke ich auch immer noch gerne, aber irgendwann, als Stallone in den 90ern mit Komödien angefangen hat, Oscar oder wie er hieß, und Kindergarten Cup von Stallone, da bin ich dann auch, habe ich auch ein paar Filme ausgelassen.
Nee, hier den schlimmsten oder einen der schrecklichsten Filme von Stallone ist Throw Mama from the Train. Erinnerst du den noch?
Mit Danny DeVito.
Der ist so schlecht.
Der ist unfassbar schlecht.
Ja, genau. Aber ich fand hier so Twins fand ich noch ganz süß, weil ich war damals in Kelly Preston verknallt. Die fand ich richtig, richtig cool. Und was gab es denn noch? Kindergartenkopf fand ich auch noch okay. Aber wie gesagt, das war dann so ein Abdriften in eine andere Richtung, die ich nicht so richtig. Last Action Hero zum Beispiel ist ein völlig unterschätzter Film mit Arnold Schwarzenegger.
Ja, davor war aber True Lies schon draußen und den habe ich gesehen. Und dann hat man noch mehr. Das war, glaube ich, alles. Ist das nicht alles von James Cameron gemacht? Auch Last Action Hero?
True Lies, ja. Last Action Hero,
Last Action Hero, glaube ich nicht.
Nee, der ist nicht von ihm. Oh, da muss ich nochmal nachdenken.
Aber es gibt ja immer diesen Moment bei diesen ganzen Schauspielern, die man verfolgt hat, oder auch Schauspielerinnen, die dann irgendwie so einen Lauf hatten, einen Hit nach dem anderen, und dann kam dieser eine Film, wo dann so, auch bei Kevin Costner war es Waterworld, yeah. Und davor hat er ja einen Hit, ich fand den richtig cool, der mit dem Wolf tanzt, Robin Hood, JFK, der, man dachte, das hört gar nicht mehr auf. Tom Hanks genauso, hat ja nur einen Hit, Forrest Gump, Philadelphia, es kam Castaway, und dann kam irgendwann dieser eine Scheißfilm, der aber auch wirklich dafür gesorgt hat, dass wieder Normalität bei den Leuten eingetreten, ja, das ist vielleicht in der Karriere.
Dass sie nicht eskaliert sind. Ja, aber das ist ja auch das Spannende. Aber ich finde auf der anderen Seite auch cool, dass die, ich meine, auf der anderen Seite Tom Hanks, ne, der ist so wie, keine Ahnung, Franz Beckenbauer, ne, der ist der
Franz Beckenbauer, der Film, des Hollywoods.
Ja, genau, der kann machen, was er will, da passiert nichts. Da wird ihm niemand an Karren pinkeln. In irgendeiner Art und Weise.
Ja, außer Cloud Atlas habe ich nicht gesehen jetzt. Dann hat er doch, das war ja, so das, zwischen.
Also, ja. Also es gibt so Dinge, also es gibt so Filme, die habe ich von ihm nicht gesehen, aber dann auch zurecht, weil sie mich einfach auch nicht interessiert haben, aber auf der anderen Seite, er hat echt Wahnsinnsfilme gemacht. Aber ich weiß, ich wollte vorhin noch mal was aufgreifen, was ich ganz spannend finde, weil darüber habe ich auch mal mit jemandem gesprochen. Taxi Driver ist ja einer deiner Lieblingsfilme, ne?
Ja.
Und Robert De Niro driftet ja im Prinzip ab. Er ist ja eigentlich ein Normalo, der einfach nicht mehr mit der Gesellschaft klarkommt, und Jahrzehnte später spielt er dann diesen Talkshow-Host im Joker. Und Joaquin Phoenix hatte im Prinzip dieselbe Reise wie Robert De Niro in Taxi Driver. Und am Ende, das ist ja kein Spoiler, das wissen ja alle, total, erschießt ja Joaquin Phoenix als Joker den Talkshow-Host Robert De Niro. Das, was Robert De Niro in Taxi Driver ja nicht schafft. Sondern festgenommen. Und jetzt, das ist eigentlich eine absurde Parallele. Vielleicht ist es auch in meinem Kopf jetzt gerade explodiert.
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so gewollt. Nee, ich habe diesen Vergleich schon öfter irgendwo auch gehört. Der Film bedient sich ja vieler anderer große Filme. Ich habe jetzt keine weiteren Namen. Wurde mir gesagt, ich bin beim Joker, den ich im Kino in der Premiere gesehen habe, immer noch nicht so ganz schlüssig, ob der mich wirklich so umgehauen hat, aber ob ich einfach nur Joaquin Phoenix-Fan bin. Ich muss den mir noch ein zweites Mal angucken. Ich habe keine endgültige Meinung über diesen Film
tatsächlich. Ich habe eine ganz klare Meinung. Also ich sage, also ich finde, Joaquin Phoenix ist beeindruckend, was er da macht. Das ist unfassbar. Aber, und das klingt jetzt doof, aber ohne den Joker wäre der Joker kein Film. Weißt du, was ich meine? Also ich sag mal, sowas wie Taxi Driver hatte eine ganz andere Ausrichtung und auch eine Backstory und was dann auch mit Jodie Foster passiert in diesem, und das gibt es beim Joker nicht. Es gibt zwar Zazie Beetz, seine Nachbarin, mit der in seiner Welt anbändelt, aber ich fand die Herangehensweise für einen Superhelden oder für einen Bösewicht, ist es ja, großartig, aber trotzdem bin ich nicht
trotzdem so. Trotzdem ist es wahnsinnig depressiv alles gewesen. Genau. Es hat einfach eine Comic-Verfilmung. Es ist die depressive Variante einer Comic-Verfilmung, kann man vielleicht sagen.
Genau, ist es.
Ja.
Olli, jetzt würde ich mal ein bisschen gerne über dich schnacken. Wir haben jetzt ganz viel über Filme geschnackt, machen wir auch gleich weiter. Aber ich habe ja gesagt, du bist ein Multitalent, das sehe ich auch immer noch genauso. Ich finde es beeindruckend, wie du da wirklich hin und her springst. Kannst du dich noch an deinen ersten Berührungspunkt zur Musik erinnern? Wo das war und wieso das auch zu deiner Leidenschaft geworden ist?
Erster Berührungspunkt zur Musik war tatsächlich auch ein großer Klassiker, aber meinem Jahrgang zu Schulden 1985, das Live-Aid-Konzert, was den ganzen Tag im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Meine Eltern waren an dem Tag nicht da, es war ein Samstag, und ich erinnere mich daran, wie ich den ganzen Tag vorm Fernseher hockte. Wir hatten damals eine Anlage, die hat mein Vater mit dem Fernseher verbunden, und wir konnten über die Boxen Musik hören. Und ich habe all diese Bands gesehen, und das war wirklich für mich die absolute Initialzündung, was Musik angeht, und meine Musikleidenschaft ist da wirklich entflammt. Ich hatte vorher schon eine Phil Collins-Platte. Ich hatte, glaube ich, 2, 3 Platten, hatte gerade meinen ersten Schallplattenspieler.
No Jacket Required hattest du bestimmt.
No Jacket Required mit Susu Studio und Billy Don't You Lose My Number war meine allererste Platte generell, die ich hatte. Und Phil Collins hat 2 Auftritte gehabt. Einen, glaube ich, in Melbourne und einen in London. Ist mit der Concorde geflogen und hat dann irgendwie bei Led Zeppelin getrommelt und noch einen Solo-Auftritt gehabt. Und das war für mich ein von da an war ich Musik verrückt, hab Formel 1 geguckt, hab angefangen, Platten mir zu kaufen, auch viel Trash dabei gewesen, auch Bad Boys Blue von Dieter Bohlen produziert, weil ich damals auch noch ein bisschen orientierungslos war, aber ging ziemlich schnell mit guten Platten auch los. Das war für mich werde ich nie vergessen, diesen Tag, wie ich da war und die Nachbarn noch geklingelt haben, weil die Musik so laut war im Wohnzimmer.
Aber das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt auch schon Instrumente gespielt oder hat dich das dazu gebracht, Gitarre spielen zu lernen?
Nee, ich habe leider erst mit 18 meine erste Gitarre gehabt. Das ist alles relativ spät bei mir losgegangen. Da haben meine Eltern ein bisschen falsch gehandelt, was ich denen jetzt nicht vorwerfen will, weil ich habe als Autodidakt dann mit 18 meine Mitbewohnerin, die Gitarre ausgeliehen von meiner Mitbewohnerin, habe angefangen zu spielen, habe einen Freund gehabt, der konnte spielen, der hat mir die ersten Griffe beigebracht und bin eigentlich erst mit 18, als ich ausgezogen bin, so habe ich angefangen, Musik zu machen. Hat dann auch noch viele Jahre gedauert, bis ich 25, 26 Jahre, bis ich meine ersten Songs so richtig geschrieben habe oder auch mal Auftritte gehabt habe, kleine Auftritte in kleinen Läden und dann die Zeit als Roadie und Stagehand gearbeitet, was ich eigentlich nur neben meinem Studium machen wollte, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr zu studieren und dann habe ich nur noch da gearbeitet, viele Jahre auf der Reeperbahn, im Docks, in der großen Freiheit, Markthalle und habe einfach 2-3 Mal die Woche irgendwo gearbeitet als Ordner bei einem Konzert, weil ich einfach auch Musik geliebt habe. Ich war auch sehr faul, ich musste nach den Truck noch vollladen und all diese Sachen machen, aber eigentlich wollte ich bloß die Band sehen und irgendwie auch noch mal kurz in den Backstage kommen, um mal Lemmy zu sehen oder so. Aber das habe ich viele Jahre gut durchgezogen. Also ich habe auch ein bisschen gearbeitet da.
Also das heißt, du hast im Prinzip deine... Würdest du sagen, dass Musik im Gegensatz zu den anderen Sachen, die du ja auch kreativ machst, so deine größte Leidenschaft ist? Oder hängt das auch immer so ein bisschen von deinem persönlichen Befinden ab? Weil du hast ja auch mal gesagt, ich mache jetzt wieder mehr Musik oder ich mache mal weniger Musik. Oder ja, ist das deine Konstante?
Nee, mit dem Alter teilt sich das jetzt immer mehr auf. Ich habe keine Lust mehr, jedes Jahr irgendwie 120 Konzerte zu spielen. Das muss ich auch nicht mehr machen. Und ich mache jetzt schon über 10 Jahre beim Fernsehen irgendwelche Sendungen oder moderiere irgendwas. Seit 2009, da hatte ich das erste Mal ein Late-Night-Format gehabt bei im N3, was fürchterlich floppte, aber seitdem habe ich regelmäßig was mit dem Fernsehen zu tun gehabt und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das war auch immer mein anderes Steckenpferd. Ich habe damals beim NDR mein Schülerpraktikum gemacht in der 9. Klasse und beim Hamburger Journal und fand das auch immer alles fürchterlich aufregend. Habe dann aber irgendwann die Musik entdeckt und fand an der Musik so faszinierend, dass du in 3 Minuten 30 in deinem Kopf einen ganzen Film ablaufen lässt. Kannst. Durch einen Text, der dir ins Ohr knallt, durch eine Melodie und das nochmal ganz andere, also dass du viel weniger Aufnahmezeit brauchst, um dir auf einmal einen Film zurechtzuballern in deinem Kopf. Und dann bist du auf dem Walkman und hörst diesen Song und spulst zurück und hörst ihn nochmal und bist 2-mal diesen Film gefahren, in dem du gegen Drachen gekämpft hast, die Welt irgendwie besiegt hast, deine Freundin zurückerobert hast, mit deinen Eltern Klartext geredet hast und alles in einem Song, weißt du, weil das irgendwas in dir aufgelöst hat. Und das hat mich so fasziniert an Songwriting und an Musik machen, dass du eine Geschichte erzählen kannst, innerhalb von Minuten jemand auch mal kurz wegbringen kannst. Während ein Film ja doch immer viel Aufmerksamkeit, viel Konzentration braucht.
Aber könntest du dir denn vorstellen, weil das ist ja spannend, dass du dieses Geschichtenerzählen auch so hochhängst bei Musik, was ja auch total wichtig ist und jeder das persönlich anders interpretiert, aber könntest du dir denn vorstellen, für einen Film die Musik zu schreiben, den du nicht selber sozusagen geschrieben hast?
Nee, da kann ich mir lieber vorstellen, ein Drehbuch zu machen. Weil ich auch, wie gesagt, als Liedermacher und Songwriter nicht über die Fähigkeiten verfüge, wie der Gitarrist von Radiohead und auch nicht die Effektgeräte hätte, die ein Film benötigt. Ich glaube, mit meiner Band zusammen, meinem Produzenten, könnte ich einen Soundtrack machen für einen Film, bestimmt. Aber ich bin nicht gut genug. Ich habe neulich gerade gesehen, ich bin ein großer Fan von Mandalorian und dieser schwedische Komponist, der hat das alles zu Hause alleine gemacht. Da gibt es so, wie er den Score aufgenommen hat, ein Video auf YouTube, wie er zu Hause abgelegen in Schweden die tollsten Instrumente spielt, so ein Multi-Instrumentalist. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ein Drehbuch zu schreiben oder eine Geschichte für einen Film.
Vielleicht mache
ich das auch sogar nochmal.
Ja, aber hast du da schon Ideen oder ist das etwas, was du jetzt erstmal sozusagen beiseite legst als vielleicht zukünftiges Projekt, weil so viele andere Dinge gerade anstehen?
Nee, ich schreibe seit Jahren schon. ich schreibe seit Jahren, bin sehr unzufrieden, weil ich irgendwann ein Buch veröffentlichen möchte. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so lange hin, weil ich vor in letzter Zeit viel geschrieben habe. Ich habe letztes Jahr für meinen Auftraggeber Spotify einen Adventskalender gemacht, wo ich 24 Kurzgeschichten geschrieben habe und die vorgelesen habe. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich jetzt auch mein Buch weitergeschrieben habe, das sehr, sehr lange schon, seit 10 Jahren, glaube ich, hier immer mal wieder bei mir auftaucht. Dazu kommt, dass ich so anspruchsvoll bin bei solchen Sachen. Ich lese gerne, ich lese aber auch die großen Autoren, die ich bewundere. Alle möglichen Leute, John Irving oder ich kenne alle möglichen Namen, nehmen Philip Roth oder sonst was. Ich mich selber aber nicht in dergleichen. Aber weißt du was, wenn du viele geile Sachen siehst, gute Filme oder Bücher, dann gibst du dich selber auch nicht so was mit was zufrieden, von dem du denkst, ja, das ist ja, ja, ist ganz nett so. Ich hab einen ganz hohen Anspruch da teilweise. Da bin ich mir manchmal auch zu sehr im Wege. Aber ich glaube, bevor ich 50 bin, werde ich noch ein Buch veröffentlichen.
Worum geht's denn?
Ich glaube, es ist eine autobiografische Geschichte. Wie
aber fiktional mit Parallelen zu dir.
Ja. Ja, genau. Also es ist eine Geschichte, wie ich einen Teil meines Lebens, den ich erlebt habe, natürlich werde ich den auch ausschmücken, beziehungsweise ich habe das schon 2-mal fertig geschrieben und umgeschrieben, weil ich auch dann irgendwann den Anspruch hatte, dass die Zeit, in der das Buch spielt, viel mehr gezeigt wird. Ich finde halt, die 90er Jahre waren für mich eine prägende Zeit. Ich finde, sie waren auch ein großes, es war der Höhepunkt des Kapitalismus. Jede Art von Musik, jede Art von Popkultur war groß. Kino, Musik, egal welche Musikrichtung, Metal, Grunge, Hip-Hop, Techno, es war eigentlich schon so ein Super-GAU an allen möglichen Sachen, der groß war. Und das möchte ich so gerne irgendwie damit reinbringen. Daran arbeite ich gerade so. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Und macht mir total Spaß. Und solange ich mit anderen Sachen Geld verdienen kann, kann das ja auch ein Liebhaberprojekt bleiben. Man muss ja nicht alles in seinem Leben gemacht haben, nur damit man mal gesagt hat, man hat alles gemacht. Ich finde schon gut, wenn man eine Sache richtig gut kann. Und solange die Leute zu meinen Konzerten kommen und ich irgendwie gute Konzerte spiele, bin ich damit sehr erfüllt. Und auch natürlich mit meinem Podcast oder wenn ich mal eine Doku irgendwie drehe oder ähnliches oder einen kleinen Film.
Aber das wollte ich dich jetzt gerade nochmal fragen, weil ich finde das Pensum, das du und Jan da hinlegst, ja wirklich beeindruckt, vor allen Dingen, wenn ich mir mal angucke, was er im Fernsehen macht und nebenher und du im Fernsehen machst und alles noch drumherum. Wie kriegt ihr das? Wie schafft ihr das? Also ich habe es ja in der Doku über das Hausboot, sieht man das ja, da sitzt du einmal in deinem kleinen Auto mit Aufnahmegerät und Finn kommt von der Seite. Aber das ist auch noch total Leidenschaft, ne?
Das ist Leidenschaft, aber auch kleiner Freundeskreis. Dass man gar nicht so viel, das kann ich jetzt, glaube ich, für Jan und mich beides sagen. Wir arbeiten gerne, sind, glaube ich, gerne so nerdige Typen, haben auch heute schon wieder, das ist ja das Schlimme, wir machen 2-mal zusammen die Sendung, aber haben heute schon wieder SMS-Links uns hin und her geschickt, was ja ein gutes Zeichen dafür ist, dass man immer noch Bock auf die Arbeit und aufeinander hat und so. Und ich glaube, dass der Weg das Ziel ist, ne? Dass man irgendwie immer in Bewegung bleiben muss und vor allem, solange man dieses Privileg genießt, ich meine, das war als Kind wirklich, ich war, das kann man sich gar nicht so vorstellen, weil ich jetzt ja oft im Fernsehen mit dem großen Maul aufgefallen bin oder in irgendwelchen überall Rollen, die, wo ich schon, sage ich mal, übers Ziel auch manchmal hinausgeschossen bin oder krass drauf war, weil sei es bei Zirkus Halligalli oder naja, all diese Sachen, die man gemacht hat, dass ich trotzdem eigentlich ein sehr schüchterner Junge war, der sich da eigentlich immer in diese Welt geträumt hat und der sehr lange auch Berührungsängste hatte und sehr lange gezögert hat, nämlich bis irgendwie 27 Musik zu veröffentlichen, weil er mit sehr viel nicht zufrieden ist und auch so viel Angst hat davor. Also da ich bin unheimlich unsicher immer noch. Das ist jetzt auch kein Geheimnis.
Aber hast du mehr Mut oder bist du immer noch ängstlich?
Ich bin mit manchen Sachen noch ängstlich. Ich möchte nicht zum Beispiel ein Buch veröffentlichen, von dem man dann, wo ich so nach einer Woche merke, okay, jetzt hat jeder gesagt, ja, es ist ganz nett. Dafür würde mir diese Zeit der Arbeit nicht, also ich möchte schon, dass ich dann denke, also wenigstens ich muss das Gefühl haben, das ist das Beste, was ich jetzt draus machen konnte. Und dann lieber ein Buch rausbringen und dafür 12 Jahre dran schreiben und sagen, okay, mehr konnte ich jetzt nicht rausholen, als das jetzt so als Fingerübung zu sehen oder so nebenbei zu machen oder so.
Aber kannst du das? Weil das ist ja, glaube ich, immer ein großes Problem, vor allen Dingen bei so kreativen Köpfen wie dir, da eine Grenze zu setzen? Also, oder ist es ein kontinuierlicher Prozess? Also ist es so wie die Sopranos, vor 10 Jahren hast du sie angeguckt, fand sie geil, aber aus anderen Gründen, und jetzt guckst du sie an und findest sie aber wiederum aus anderen Gründen gut.
dann ist das vielleicht so. Ich kenne Leute, die machen Kunst und die haben die noch nie veröffentlicht. Ich kenne eine Freundin von mir, die malt unglaublich schöne Bilder und Sachen. Und die machen, ich sage, so, stell das doch mal aus, das ist voll geiles Zeug, habe ich gesagt. Meint sie, nee, das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Und das ist teilweise, auch wenn es klischeemäßig klingt, ich finde schon geil, dass ich davon leben kann, von dem, was ich so mache. Aber ich finde es auch einfach geil, was zu machen. Ne? Und überhaupt noch, es gibt auch, wie bei jedem, glaube ich, der viel nach draußen haut, immer diese Lehrphasen, wo du dann komplett, vor allem nach, wenn ich irgendwie von der Tour nach Hause komme, dann bist du komplett ausgebrannt und leer. Und dann denkst du so tagelang, ich glaube, ich habe auf nichts mehr Bock, ich kriege diese Motivation nicht mehr hin. Und dann geht's aber doch wieder los, weil du willst bloß nicht in diesem Zustand verweilen, in dieser Leere und in diesem Ausgebrannten. Und ja, ich glaube, das ist so.
Man muss, irgendwann, man muss vielleicht kommt ja irgendwann auch der Punkt, wo du einfach sagst, so, wie du eben gerade schon gesagt hast, so und nicht weiter, jetzt passt das, jetzt hau ich's raus. Und mal schauen, wie die Reaktionen drauf sind.
War das mache ich ganz bestimmt.
War das beim Fernsehen denn auch so? Also gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, ach, das macht Spaß, das mache ich jetzt weiter? Oder das war ja nicht unbedingt klar dein Ziel, oder?
Nee, ich bin da auch mit so einer Anti-Haltung reingegangen, wie ich in vieles gehe, auch aus so einer Unsicherheit nach dem Motto, ja, finde ich alles nur so ein Mittel. Natürlich fand ich es toll und ich glaube, es ging wirklich los. Beim NDR hatte ich nicht so schöne Erfahrungen ganz am Anfang gemacht, aber auch nur, das liegt jetzt wirklich lange zurück, muss man dazu sagen. Da sollte ich für Inas Nacht so eine Vertretung machen und ich war damals ein Nobody im Fernsehen. Die Sendung hieß Olli bei Olli. Mir wurde so eine künstliche WG aufgebaut, die nun wirklich nicht authentisch nach mir aussah und das wurde auch relativ schnell eingestellt. Da war ich dann so ein bisschen bockig natürlich. Und dann hat Klaas das wirklich geschafft. Klaas Häufer-Umlauf, den ich schon Jahre vorher kannte, weil wir öfter mal irgendwo Veranstaltungen uns gesehen haben und der meine Konzerte privat damals öfter mal besucht hat, dass der mich angesprochen hat 2010. Wir machen eine neue Fernsehsendung, Neo Paradise. Und das fand ich alles, das hat mich da wirklich reingezogen. Da bin ich doch so junge Leute getroffen, die auch jünger waren als ich, so Joko, Klaas und Thomas Schmidt, die damals gerade alle am Anfang ihrer Karriere standen. Und ich habe diese Energie gespürt und hatte total Bock, da mitzumachen. Und auch und diese Möglichkeit zu haben, da diesen Wahnsinn zu machen, der ja nur wirklich nicht oft im Fernsehen gegeben wird, das war auf einmal dann wirklich doch nochmal eine tolle Möglichkeit, die mich dann doch fürs Fernsehen dann begeistert hat und auch alle anderen Facetten begeistert hat, weil irgendwann habe ich schon gemerkt, ich will jetzt nicht nur als Schulzkowski oder verrückter Typ durchs Bild talken, so, ne? Das waren ja viele kleine Sachen da am Anfang. Aber da ging das so los, dass ich da Gefallen dran gefunden habe. Und natürlich bin ich auch ein Fernsehkind der 80er, 90er Jahre. Ne? Bei meinen Urgroßeltern aufgewachsen, da lief abends immer der Fernseher, die ganzen alten Fernsehsendungen gesehen, immer schon faszinierend gefunden und eine Leidenschaft für gehabt.
Aber ich glaube, das ist vielleicht auch dein Pluspunkt, dass du da mit so einer Leichtigkeit und mit so einem Urvertrauen und so einer Neugier rangehst und sagst einfach, du, dann klappt's halt nicht, dann mache ich noch was anderes. Vielleicht ist es dann auch genau diese Entspannungshaltung, die dich da so erfolgreich macht und dir auch so viele Möglichkeiten gibt.
Ganz ehrlich, habe ich gerade heute darüber nachgedacht, was ich eigentlich auch noch über Film bringen wollte, was ich wirklich gerne mag. Ich bin nicht unbedingt immer gerne im Mittelpunkt, aber ich bin gerne dabei und bin gerne ein Teil einer Sache und bin auch gerne mal ein Zuspieler in einem Partnerschaftsding oder bei Joko und Klaas. Und das liegt daran, dass ich auch bei Film ein großer Fan von den Schauspielern bin, die nicht die Hauptrolle spielen. Philipp Seymour Hoffmann, den du vorhin genannt hattest. Ja. Jemand, der sehr oft nicht die tragende Rolle, aber doch eine prägende Rolle gespielt hat in dem Film. Weißt du, was ich meine? Oder William H. Macy oder irgendeinen Typen oder Steve Buscemi oder so. Leute, ohne die der Film nicht so geil wäre, aber die jetzt nicht da ganz vorne stehen müssen. Und nicht, dass ich mich jetzt auch als Steve Buscemi sehe, aber du weißt, was ich meine, glaube ich so. Dass man
total. Nee, aber das ist ja, also ein guter Film besteht ja nicht nur aus einer guten Handlung und vielleicht einem guten Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, sondern vor allen Dingen an den anderen Charakteren, die das dann ganz klar vor dir aufzeigen und das Bild komplettieren. Also das finde ich auch ganz wichtig. Und da gibt es eine ganze Reihe an Leuten, die großartig geglänzt haben und die vor allen Dingen immer so ein bisschen im Hintergrund. Also ich finde, Steve Buscemi ist ein super Beispiel, ne?
Steve Buscemi ist einfach einer der geilsten Typen. Der war gerade in diesem Talk Your Sopranos Podcast und der hat ja auch noch mal ein ganz anderes Gesicht, wenn er privat redet. Der kann ja auch, was für eine, wie der mit seinem Gesicht spielen kann da in diesem Film und so ein gigantisch toller Schauspieler und ein wichtiger Film. Reservoir Dogs oder so wäre nichts ohne den gewesen, muss man ja mal so sagen.
Ja, auch zum Beispiel, um mal einen komischen Actionfilm zu nennen, Armageddon, hast du ja auch damals gesehen, bestimmt mit Ben Affleck und Bruce Willis und sowas. Da ist Steve Buscemi ja auch drin und er spielt diesen völlig absurden Typen und ich weiß noch, der immer so das schlechte Gewissen reinruft, ne? Rockhound ja. Heißt der, glaube ich, oder so.
Und dann irgendwie sitzt so, er doch, stimmt.
Genau, und dann sitzt er doch in der Rakete und starten zu dem Asteroiden und dann sagt er irgendwie so, ist euch mal aufgefallen, dass wir hier auf irgendwie 120.000 Moving Parts sitzen, dass das in die Hose geht, ist ja wohl klar. Also er ist immer so der Pessimist, aber er ist so der geile, witzige Sidekick. Ich fand ihn super.
Ja, genau, und da hat man aber gedacht, oh krass, der spielt jetzt in so einem großen Film mit, ja, genau. Habe ich damals
ja, auch Con Air dann ja auch noch und so, ne?
Con Air hat er da auch noch mitgemacht?
Ja, ja, genau, da spielt er den Typen, der mit dieser Puppe spielt, der eigentlich im Knast sitzt, weil er...
Da spielen drei aus Pulp Fiction auch noch mit. Wink Rames oder so spielt
ja, genau,
auch
Wink
noch
Rames,
mit.
Genau.
Wink Rames.
Und ja, ja, aber der, auch ein absurder Film. Aber sag mal, weil du es eben gerade gesagt hast, also ich feiere die ja immer noch. Ich finde das Hausboot, ich habe diese Netflix-Doku, ich finde sie ja total inspirierend. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Mhm. Als du diese Idee hattest, das Ding mit Finn zusammen zu kaufen, da habt ihr doch diese Reise, also das muss euch doch aber klar gewesen sein, dass Gunter Gabriel jetzt nicht auf einem Kahn gelebt hat, der komplett intakt war.
Nee, mir war aber auch nicht im Klaren darum, was für ein Ausmaß so eine Arbeiten einfach haben. Ich bin da völlig blauäugig rangegangen. Und das muss man immer ganz kurz einmal noch deutlich sagen, da lege ich wirklich beide Hände für ins Feuer. Das war keine geplante Netflix-Doku. Wir waren schon dabei.
Das hat Finn auch schon mal erzählt.
Ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, weil ich das öfters immer wieder höre. Diese Netflix-Doku, die kam erst wirklich später ins Spiel und die hat uns auch nicht das Boot finanziert. Das ist so einfach nur, bei mir muss ich auch gleich sagen, aber es war wirklich, die kam dazu und ich bin auch sehr dankbar drüber. Es ist eine sehr ehrliche Doku, bei der man nicht immer gut wegkommt, weil das auch einfach in der Phase meines Lebens war, wo man nebenbei noch eine Platte aufnimmt, dann irgendwie seine Tochter zur Schule fährt, aus Berlin nach Hamburg immer fährt und auch einfach, man sieht aber einfach einen gestressten mit 40er, der damit kämpft, irgendwie seinen Traum zu verwirklichen. Aber das war mir nicht klar und Finn auch nicht. Das sieht man ja auch am Anfang. Wir wollten ein bisschen was wegräumen, aber das war einfach komplett verrostet. Und es gab 2, 3 Punkte, an dem hätte man das alles abbrechen können. Und die haben wir nicht richtig gesehen, aus Trotz, auch aus Stolz. Und haben dann immer weitergezogen, bis jetzt dieses wirklich, du warst auf dem Boot, wunderschöne Boot entstanden ist.
Toll.
Das ist ja gerade das, was für viele Sorgen dann doch entschädigt. Ich habe gerade vorgestern eine Nacht drauf geschlafen und war in Hamburg, musste dahin, musste meine Mutter besuchen und habe dann einfach, cool. Und dann habe ich gehört, das Boot ist frei, habe mich hingelegt, abends schlafen, lag da und habe irgendwie noch ein Glas Weißwein getrunken und war der glücklichste Mensch der Welt. Ich dachte, ein eigenes Hausboot hat nun mal auch nicht jeder. Wollte ich immer mal haben. Einen kleinen Lebenstraum erfüllt. War jetzt ein bisschen teurer als gedacht. Aber hat sich alles gelohnt.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war da jetzt darauf, also das Studio, ich kann verstehen, warum da Künstlerinnen und Künstler Inspiration finden, weil das einfach so geil ist. Mit dieser Glasfront hinten, aber auch oben auf dem Deck und vorne dieser Lounge-Bereich und die Küche. Ich finde es großartig. Da zu pennen, glaube ich, hat was Befreiendes und hat bestimmt auch ein Gefühl von Freiheit, oder?
Hat ein Gefühl von Freiheit, dann wackelt es ein bisschen. Dann gibt es ja unheimlich viele, du siehst so Entenfamilien vorbeischwimmen und irgendwelche Reiher da über die Elbe fliegen und so. Du fühlst dich auf alle Fälle, das ist ein abenteuerlicher, klingt jetzt ein bisschen kitschig, ja, aber das ist so, das ist ein schönes Gefühl da. Außerdem, der Hamburger Hafen ist ein ganz besonderer Flair und du bist da einfach in so einer schönen Hafenatmosphäre und kannst dich da auch zurückziehen und da hinten in diesem Studio, wenn du da aus dem Panoramafenster aufs Wasser guckst, hast eine Gitarre auf dem Bauch, da sind mir auch schon einige gute Sachen gerade eingefallen. Ich habe da auch ein bisschen Musik gemacht. Ich muss hier keine Werbung dafür machen, wir kriegen genug Anfragen. Es ist wirklich eine schöne Location, das ist auch ein kleiner Lebenstraum gewesen, weil Hausboot, das habe ich mal gesehen, Pink Floyd haben ein eigenes Hausboot, wo sie ihre Platten aufgenommen haben, kann man sich auf YouTube angucken und als ich das gesehen habe, dachte ich, geil, also ich interessiere mich nicht für schnelle Autos und so, aber jetzt gehöre ich dazu, jetzt bin ich wie Pink Floyd.
Du bist wie Pink Floyd. mein lieber Olli, wir machen jetzt mal eine kleine Spielerunde und zwar nennen wir das Ganze Zitate raten. Ich nenne dir jetzt mal so Sätze aus Filmen und du kannst mir sagen, zu welchem Film die gehören. Und jetzt habe ich eine kleine Falle noch eingebaut. Da sind nämlich auch Zitate von dir und Jan drin. vielleicht entdeckst du sie ja.
Okay.
Also wir fangen mal ganz leicht an. Alles nach klar. Hause telefonieren.
E.T.
E.T. 1982.
1982 E.T. Regie Steven Spielberg.
Ach, du bist so geil. Richtig coole Kunst ist nur die, die keiner mitbekommt oder keiner versteht.
Ich weiß nicht, die Banksy-Dokumentation oder was? Das habe ich nicht gesagt und Jan doch auch nicht, oder?
Doch.
So was da.
Doch, hat er gesagt. Doch.
Hat er gesagt?
Ja, ja, zwar in der Folge Forken im Nacken.
Ah, das ist erstmal schon. Das ist A, lange her. Und eine Sache, ja, ist auch eine Faustregel von Jan und mir, wir hören uns unsere Sendung nie wieder an, wenn wir die fertig aufgenommen haben, weil wir genau wissen, dass da Sätze, wir hauen Sätze raus, die holen wir im Leben nicht mehr ein.
Ja, okay, aber dann schauen wir mal, da kommt da noch ein bisschen was. Jetzt kommt noch ein neues Zitat. Sagen Sie nichts gegen Masturbation, es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag.
Ist das ein Film oder eine Serie? Darf ich das kurz fragen?
Film, Film. Alter Film.
Ach so, was ich schon immer über Sex wissen wollten, aber nie mehr zu fragen wagten.
Nein, du bist beim richtigen Regisseur. Es ist der Stadtneurotiker, aber Woody
der
Allen.
Der Stadtneurotiker schon, Woody, ja, Allen.
Aber was ich schon immer über Sex wissen wollte, großartig.
Auch großartig.
Was ist hier
aber
passiert?
Woody Allen natürlich.
Ja, genau. Was, ja. Erinnerst du noch, was ist hier passiert mit der Riesentitte? Nee, sie hat ihn mit, wie war das noch, mit Milch ertränkt? Nee, wie war das? Erinnerst du es noch? Da fangen sie doch mit diesem Riesen-BH, diese Riesenbrust,
lange nicht mehr gesehen. Annie Hall
über die Wälder zieht. Erinnerst du die Szene noch aus, denn sie wissen, was sie nicht getraut haben?
Stadtneurotiker.
Nee, denn sie wissen, okay, nee, wie hieß das andere nochmal? Was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber sich nicht getraut haben zu fragen. Da gibt es doch, genau, diese Szene mit der Riesentitte, oder hast du den Film nie gesehen?
Den habe ich natürlich gesehen. Mit der Riesentitte erinnere ich mich dran. Ich habe den tatsächlich als Kind oder so gesehen. Der lief im Fernsehen. Da war ich relativ jung noch, 15, 16 oder so.
Ja, genau. Kentucky
Was,
Fried
Gene Movie Wilder, auch, der die Hauptrolle spielt?
Ja, der ist ja, der heiratet ja das Schaf.
Der stimmt, der heiratet das Schaf. Daran, genau, erinnere ich
dann,
mich noch.
Das Schaf steht dann in Strapsen auf seinem Bett. Na egal, andere Geschichte. Ja. Wir machen weiter mit Zitate raten. Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac.
Na klar, Pulp Fiction, gesprochen von Samuel Jackson, der natürlich heißt in nicht Vince Vega, sondern der andere. Ich weiß seinen Namen nicht, aber es ist die klassische Szene natürlich, die unzählige Male zitiert und kopiert wurde. Und die dafür gesorgt hat, dass in den 90er Jahren alle Gangster die Waffen nur noch quer gehalten haben.
Ja, stimmt. Ja, das ist ja der John Woo Standoff, ne? Also diese.
Stimmt. Das ist der Klasse, generell von John Woo, der hat das, glaube ich, mit diesen Waffen auch alles in.
Ja, dieser Dreier-Standoff, ne? Wo alle drei immer zwei Waffen haben, die gegen, egal.
War das Bullet in the Head oder so?
Ja, Bullet in the Head. Und ich meine, da gab es ja auch den Film mit John Travolta und.
Der hieß Face Off. Nee, Christian Slater.
Ist Christian Slater aber auch dabei.
War das nicht der, du meinst, nee, Nicolas Cage und John Travolta.
Ja, genau, Nicolas Cage und John Travolta, aber es gab noch einen John Woo-Film mit Christian Slater und
richtig,
da ist das mit dir, egal, aber auch ein Film, der ganz spannend ist. Hör mal dieses Zitat. Hähnchen fand ich immer irgendwie uncool zu essen. Ich warte auf den Tag, an dem sie die Hähnchen endlich züchten ohne Knochen, damit man da einfach reinbeißen kann und das ganze Ding wegessen kann.
Das könnte ich gesagt haben.
Ja, das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Aber das ist 5 Jahre her. Das ist mal, ja, eins meiner absoluten Lieblingszitate. Ich finde das richtig geil. Ach, schön.
Ach ja. Wir haben für Grenzwerte. Jan hat auch mal irgendwie dafür gesorgt, dass der Panda-Bär endlich aussterben soll, weil ein Tier, was zu doof ist, um sich selber irgendwie fortzupflanzen, und irgendwie hat es auch vielleicht nicht verdient. Gab auch nicht nur positive Feedback auf diesen Vorschlag.
Haben Sie manchmal Déjà-vus? Mit einem großartigen, kann ich nur sagen, einer der witzigsten Menschen auf diesem Planeten in einem Film. Also Schauspieler und privat ist der witzig.
Amerikanischer Film.
Das ist ein amerikanischer Film.
Haben Sie manchmal, aber Robin Williams?
Nee, jemand,
der meiner Meinung nach der beste, mein Lieblingskomedian, der.
Ja, der war schon, es gibt so geile, also da kann man.
Der hat einen Lauf auch gehabt, Wahnsinn.
Ja, da kann man bei YouTube völlig durchdrehen, wenn man sich mal Videos von dem anguckt. Nee, das ist ein anderer, den ich, der Wankman, der auch, der ernste Rollen, genau, der hat auch mal mit Scarlett Johansson in einem Film gespielt, da ging es um.
Wie heißt der Schauspieler jetzt?
Bill Murray.
Bill Murray, natürlich.
Phil
der
Connors
hat natürlich mit Lost in Translation mit Scarlett Johansson gemacht, der Film, wo sie berühmt wurde und natürlich auch Sofia Coppola, die ihr Regiedebüt gewesen ist. Welcher Film ist das?
Täglich grüßt das Murmeltier.
Täglich grüßt das Murmeltier. Auch ein Film, den ich, der läuft immer noch. Es ist so ein Fernsehklassiker, der immer im Fernsehen läuft. Film, wo man sich in Andy McDowell verliebt hat, die damals irgendwie auf der Bildfläche erschien mit, ich glaube, diesem Film und dann auch ein paar Hits hatte. Und Bill Murray, der sowieso, von dem es so viele gute Geschichten gibt und der einfach ein guter Mann ist, glaube ich.
Guter Mann.
Der immer noch keinen eigenen Agenten hat und sehr schwer zu erreichen ist, wenn man den für eine Filmrolle haben will.
Ja, das ist cool. Eigentlich ist das total cool. Und trotzdem spielt er überall mit und alle wollen ihn, ne?
Ja, also, man bewundert ja sowas. Leute, die völlig autonom oder das irgendwie hinkriegen. So. Ich habe ganz anderer Typ jetzt, aber also beim Produzent habe ich immer bewundert, dass als wir alle schon Handys hatten, hatte der noch kein Handy und war nur über das Telefon, über Festnetz im Studio zu erreichen. Leute, die anachronistische Sachen machen und damit gut durchkommen, bewundert man irgendwie.
Ja, aber das kann ja auch so bleiben in Zukunft. So, jetzt habe ich eine andere Sache, weil ihr habt ja bei euch beiden, bei Fest und Flauschig, die Rubrik Die großen Fünf. Ja. Wir nennen das jetzt mal die Top 3 bei Kino oder Couch. Mhm. Und ich sag dir einfach, ich sag dir immer so eine Prämisse und du sagst dann, was du darauf antworten willst. Was sind deine Top 3 Superhelden oder Superheldinnen?
Auf 1 bei mir, da gehe ich jetzt mal nach Verfilmung, nach Film, Kino-Verfilmung. Meine Lieblings-Comic-Verfilmung ist immer noch Hellboy 2, genau wie Hellboy 1, aber einer der unterschätztesten und besten Filme. Ich bin sehr traurig, dass der dritte von einem anderen Regisseur gedreht wurde. Wie heißt er nochmal? Guillermo del Toro.
Ja,
genau. Typ. Der hat die ersten beiden gemacht. Irgendwie kam es nie zum dritten Teil zustande. Von Ron Perlman gespielt auch noch, der Hellboy. Ja. Eine unfassbar witzige, liebevolle Comic-Verfilmung, trotzdem auch düster. Und der zweite Teil, damals an Effekten und so, hat der wirklich richtig was gerissen, der Film. So, ne?
Ja, und der hatte auch so eine Farbgebung, die fand ich großartig. Und es gibt so eine geile Geschichte. Ich habe Guillermo del Toro mal getroffen vor langer Zeit und habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob vielleicht war es sogar zu.
Ein Super-Nerd, glaube ich.
Der Super-Nerd, ja, und der hat eine geile Geschichte erzählt. Und zwar sammelt der Filmmemorabilia. Und der hat von Giga, ne, diese ganzen Alien-Figuren und Zeichnungen und sowas gekauft. Und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, hör mal zu, die stehen jetzt alle bei uns zu Hause. Entweder ich oder die Sachen. Und dann hat er gesagt, ich kaufe einfach ein zweites Haus und hat das Nachbarhaus gekauft und das ist jetzt voll mit Filmmemorabilia. Das fand ich total geil, das hat er erzählt.
Ja, das ist auch, da habe ich auch oft gehört, dass der ein besessener Filmfan ist. Macht
ja, ich meine, Pans Labyrinth und die ganzen...
Pans Labyrinth ist ein unfassbar toller Film, wirklich auch ein ganz großartiger Film.
Okay, also Hellboy. Hellboy ist auf der Nummer 1.
Hellboy ist auf 1 bei mir, auf 2 ist wirklich ganz klassisch Spider-Man, weil ich irgendwie Spider-Man als Kind toll fand und immer irgendwie auch die Verfilmung irgendwie die meisten ganz gut finde. Die neuen fand ich super, den ganzen, das hat mir gut gefallen. Weiß ich nicht wieso, aber gucke ich mir gerne immer an, wenn es einen neuen Spidey gibt, bin ich dabei. Und dann würde ich noch, ach, das ist jetzt schwierig. Du redest richtig von klassischen Superhelden wahrscheinlich. Ja, ne?
Vielleicht fällt dir jemand ein und dann können wir ja gemeinschaftlich erörtern, ob es ein Superheld ist oder nicht.
The Big Lebowski ist ja kein Superheld, deswegen.
Doch, in seiner Welt ist er ein Superheld.
Ja, in seiner Welt ist er ein Superheld, aber ich überlege gerade mal, eigentlich erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß, weil eigentlich bin ich ziemlich bewandert mit Superhelden, würde jetzt aber nicht Batman oder so nehmen, weil ich muss sagen, dass ich eigentlich nur von Batman 2, dem Christopher Nolan Film mit natürlich, wie heißt der nochmal, der
gestorben
ist? Den Joker. Achso,
wie Heath Ledger.
Heath Ledger. Der ist natürlich für mich, das ist mein absolut Lieblings-Batman. So, da ist Verfilmung, das ist wirklich ein großartiger Film, obwohl der auch sehr an Heat von der ganzen Atmo erinnert. Und Christopher Nolan hat gesagt, er hat sich sehr an Michael Manns Heat damals mit Robert De Niro gehalten, was die Atmo angeht. Da wurde ganz viel kopiert. Da gibt es auch ein interessantes Video auf YouTube zu.
Ja.
Okay, aber das beantwortet immer noch nicht deine Frage.
Ja, also sowas wie Deadpool, ist das spannend für dich? Oder?
Nee, irgendwie nicht. Obwohl ich das, wenn, dann muss auch so ein bisschen was dahinter sein. Was ich noch gar nicht so richtig, ich habe die gesamte neue Marvel, also ich die,
Iron Man, also Thor.
Iron Man habe ich alles nicht geguckt, ganz ehrlich. Komischerweise habe ich alles noch vor mir. Ich weiß nicht, warum ich, da habe ich irgendwann den Überblick verloren, auch mit Thor und sowas alles, und habe das alles nicht so richtig gesehen. Bin da auch so ein bisschen altbacken. Ich fand als Comic, als gut immer The Spirit, da gibt es aber keine Verfilmung von. Und ich, die fand ich aber super früh von Will Eisner. Das ist ein tolles. Und eine gute Comic-Verfilmung ist The Shadow mit Alec Baldwin von 1996, den keiner mehr kennt. Fällt mir gerade noch ein. Packe ich jetzt einfach mal darauf, weil das auch so ein Film ist, mit dem man damals versucht hat, Alec Baldwin zum Superstar zu machen, was nicht so richtig geklappt hat. Der erst, als er jenseits der 50 war, so angefangen hat, so geile Rollen, oder auch ist ein cooler Typ, ist einem damals nicht so aufgefallen. Vor allem, weil er noch 6 oder 7 andere Brüder hatte, die auch alle Filme gedreht haben. Inzwischen hat er die alle wieder von der Bildfläche verdrängt.
Shadow und der Fluch des Khan hieß der Film.
Shadow und der Fluch des Khan, den fand ich super. Hab mich gewundert, dass der damals so gefloppt ist.
Ja, aber den setzen wir auf die 3. Das ist doch gut. Was sind deine Top 3 Zeichentrickfiguren?
Meine Top 3 Zeichentrickfiguren sind, auch mit Verfilmung zusammenhängend oder ohne Verfilmung?
Oh, kann auch ohne sein.
Da muss ich in meine Kindheit zugreifen, die erste große Comicfigur. Und das haben meine Tochter und ich gleich, ist Obelix gewesen. Meine Tochter liebt Obelix und ich liebe Obelix. Ich liebe auch Asterix, die ganze Welt, aber Obelix an sich selber, den packe ich jetzt erstmal auf die 3, weil ich den unfassbar toll fand irgendwie.
Den finde ich auch gut.
Ich fand immer diese dicken Großen, ich fand auch Samson gut in der Sesamstraße, also fand ich Obelix gut.
Und Bibo, ich habe Bibo geliebt.
Bibo habe ich auch geliebt. Bibo fand ich auch gern. Fand ich auch doof. Der wurde ja, Samson war ja in Deutschland für Bibo.
Genau, und der was wir nicht gehasst habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Herrn Bödefeld. Von Bödefeld.
Ja, ey, fand ich auch scheiße. Das war so ein deutscher Nachbar am Garten, der immer alles scheiße findet.
Genau.
So, da gab es schon genug in der Realität von, da musste man nicht noch eine Puppe irgendwie. Ja. Aber ja, weil ehrlich, da gab es schon genug, weil der tierisch genervt. Tierisch genervt. Dann, okay, ich mache jetzt ganz albern, anachronistisch. Alf habe ich geliebt, als 85 kam Alf rauf. Ich fand Alf, aber keine Zeichentrick jetzt. Es geht um Zeichentrick. Okay, Zeichentrick mache ich noch. Können das ruhig so Kindersachen sein?
Ist ja,
das
logisch. In Ordnung? Kennst du noch Kimba, der weiße Löwe? Das fand ich super.
Kimba, der weiße Löwe kenne ich auch noch. Habe ich aber nicht geguckt. Was ich geliebt habe, war Captain Future.
Ja. Und da also soll es ja endlich mal irgendwann eine Verfilmung geben. Von Christian Ahlwardt übrigens, über den wir vorhin gerade gesprochen
haben. Ja, der hat die Rechte gekauft, schon vor ein paar Jahren, habe ich gelesen. Hat dann aber das Projekt wieder verworfen. Deswegen kommt der auf alle Fälle auf die 2 bei mir. Und ich bin, was Zeichentrick und solche Sachen angeht, also ich könnte jetzt natürlich, habe ich Monster sowas alles gesehen, aber das ist so Anime. Es geht um klassischen Zeichentrick. Und da würde ich tatsächlich auf die 1... So, ich war ein unfassbarer Fan so von Daffy Duck und Bugs Bunny und sowas. Das habe ich als Kind einfach unheimlich gerne geguckt.
Die Looney Tunes.
Die Looney Tunes nicht, sondern noch die große Bunny Show. Das ist die große Bunny Show. Wir sind alle mit dabei. Genau, das war für mich so. Aber das sind jetzt, da bin ich schlecht vorbereitet, Steven. Das sind jetzt alles so 3 Kindersachen. Ich habe auch der rosa-rote Panther, diese Zeichentrick-Variante, unheimlich gern geguckt. Herr Rossi sucht das Glück, habe ich unheimlich gerne geguckt.
Herr Rossi sucht das Glück. Das ist auch eine ganz tolle Serie, immer noch.
Die kann man immer noch gucken. Er und sein Hund Gaston hieß der, glaube ich, sein Hund. Die beiden sind durch die Welt, haben Abenteuer gehabt und er hat sehr viel Pech gehabt. Und Herr Rossi sucht das Glück, ist vom Namen, das klingt schon so sehnsüchtig. Also so eine Sachen haben mir das Herz erweicht.
Genau. Western von gestern hast du bestimmt auch noch geguckt, ist kein Zeichentrick.
Also sowas habe ich alles geguckt. Western von gestern, Colt für alle Fälle, und was Serien der 80er Jahre angeht, Hardcastle im McCormick, auch diese Trash-Serien.
Vier Fäuste für ein Halleluja.
Ja, natürlich. Nee, Vier Fäuste gegen Rio. Vier Fäuste für ein Halleluja ist Bud Spencer.
Trio mit 4 Fäusten.
Mit 4 Fäusten, genau.
Ja, sehr schön, aber sehr schöne Vorschläge. Also vor allen Dingen Shadow und der Fluch des Khan, ey, das ist auch wieder ein Film, den muss ich auch irgendwann nochmal rauskramen. Das ist genauso.
Der ist wirklich gut.
Der ja,
ist
genau.
Wirklich,
also, aber kennst du noch, logischerweise, Auf der Suche nach dem goldenen Kind?
Eddie Murphy, klar.
Ja, und da, ich liebe immer, weil der ist ja auch so ein bisschen, ne, ein Bett, ein Tibet und Sergei Numspa, der Bösewicht, der da mitspielt, das ist so witzig.
Aber hast du die neue Variante von Prinz von Zamunda gesehen? Da gibt es jetzt einen zweiten Teil.
Nee, mir wurde abgeraten von ganz vielen Menschen. Ganz viele Leute haben gesagt, guck es dir nicht an, it's a disaster.
Das ist ja auch, dass Eddie Murphy, der ja wirklich nur 48 Stunden Beverly Hills Cup, der auf der Suche nach dem goldenen, der Prinz von Zamunda, Suche auf den goldenen Kind, die Glücksritter, ein Hit nach dem anderen. Und dann nach Miss Dr. Doolittle kam eigentlich, kann man sagen, nur noch Kacke.
Ja. Ja, und dann hat er hier mit My Name is Dolomite, hat er ja dann sozusagen versucht, sich sozusagen zu rehabilitieren. Den haben wir auch viele gelobt, ne? Da spielt ja den, keine Ahnung, so eine Comedy-Ikone, der ja auch selbst seine Filme finanziert hat. Das hat er auch, oder Dolomite is My Name oder wie er auch immer hieß. Da ist er gar nicht so schlecht, aber ich finde auch, dass der ganz komische Entscheidungen getroffen hat.
Ja, das gibt so einige, die verlässt das Glück oder ähnliches und dann ist es so, Mickey Rourke hatte auch eine lange Phase und ähnliche Schauspieler, bis er dann The Wrestler gemacht hat, ne? Und dann passiert irgendwann nochmal was bei so Schauspielern, wo sie dann nochmal auf die, Harvey Keitel zum Beispiel hatte, der ist ja in den 90er Jahren nochmal ein Star geworden, jenseits der 50, hab ein langes Interview mal mit dem gesehen, das ich leider nirgendwo mehr finde, der hatte starke Drogen, Depressionen, alles mögliche in den 80er Jahren, nach Taxi Driver 10 Jahre Leerlauf gehabt in seinem Leben, kaum gute Filme gehabt, dann mit Bad Lieutenant und Reservoir Dogs, damals zu einem wirklich billigen Preis, das klingt halt so von Quentin Tarantino irgendwie gecastet worden für den Film, weil er damals einfach keine große Nummer mehr war. Und dann aufgestiegen, einen geilen Film nach dem anderen auch gemacht und nochmal so eine richtige Blütezeit gehabt. Übrigens finde ich es gut, dass wir jetzt, glaube ich, seit 1,5 Stunden diese Sendung machen und noch nicht einmal bis eben Tarantino erwähnt hatten, weil der natürlich sofort nach 5 Minuten bei jedem irgendwie aus dem Mund kommt.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass Tarantino jemand ist, den viele schätzen, weil der ja auch jemand ist, der da gekonnt interessante neue Wege geht, aber ja auch nicht unbedingt von allen geschätzt wird, ne?
Also ja, einige. Ich habe eine ganz eigene Theorie dazu, wenn ich dir kurz erzählen darf.
Gerne.
Die ersten beiden Filme, Reservoir Dogs und Pulp Fiction, sind meiner Meinung nach seine absoluten Meisterwerke und ein ganz neuer Stil gewesen, der damals alles geprägt hat. Danach hat er wirklich auch noch großartige Filme gemacht, hat aber Zitatkino gemacht, hat sich seine großen Vorbilder wie Sergio Leone in Django oder ähnlichen genommen und hat die zitiert, hat Szenen übernommen, hat natürlich auch gute Storys reingemacht. Es macht unheimlich Spaß zu gucken, aber dieser Urknall, der Pulp Fiction damals hatte. Ich habe ihn damals in der Premiere gesehen und hatte vorher auch schon Reservoir Dogs gesehen. Ich habe damals Hannah, mein Mitbewohner, das war ein unglaublicher Filmfan. Der wusste damals schon alles, bevor es das Internet gab, über Regisseure. Und der hat mir auch damals gesagt, guck dir mal National Born Killers an. Da hat Tarantino das Drehbuch gemacht von Oliver Stone. Mhm. Und so habe ich die alle mitbekommen, als die rauskamen. War auch total druff auf diesem Film, auf diese neue Art, die Tarantino verbreitet hat. Bin dann aber irgendwie bei Death Proof ab so ein bisschen, da gab es, ich finde auch Kill Bill 2 sehr zerrend und lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, also er hat immer noch großartige Filme gemacht, aber bei den ersten beiden gab es was ganz Besonderes und das war sein Partner Roger Avery, der die Drehbücher mit ihm zusammengeschrieben hat. Und eigentlich sollte Pulp Fiction eine Zusammenarbeit und Regie von Roger Avery und Quentin Tarantino sein. Die beiden haben sich aber zerstritten und in allerletzter Sekunde hat Quentin Tarantino dafür gesorgt, dass directed, produced und so weiter nur sein Name da steht und er steht zwar mit im Abspann drin, Roger Avery, aber nur irgendwie als Drehbuchautor. Und das hat ihn auch irgendwie schwer zugesetzt. Der hat danach auch selber nochmal einen Film gemacht, Killing Zoe mit Eric Stoltz. Yeah. Und dann hat er einen ganz schrecklichen Autounfall gehabt, bei dem sein bester Freund gestorben ist, ist Alkoholiker geworden und ist, glaube ich, irgendwie inzwischen komplett weg vom Fenster. Und ich glaube, dass die beiden eine unfassbare kreative Befruchtung gegenseitig hatten, dass das auch vielleicht ein bisschen das letzte Salz war in diesem Film, in diesen beiden ersten, die so besonders gemacht haben. Aber es ist auch nur meine eigene Meinung, weil ich bin immer noch Fan von dem natürlich, aber das ist nun mal wirklich das, was ihn, diese beiden ersten Filme haben mich umgehauen und Jackie Brown und was da so kam, war immer cool anzugucken, Liebhaberkino, kann man sagen.
Ja, also Jackie Brown finde ich gut, also was mir gefallen hat bei zum Beispiel Inglourious Basterds oder auch bei Once Upon a Time in Hollywood,
großartig in Inglourious Basterds,
dass er natürlich das Ende seinen eigenen Regeln unterworfen hat, ne? Also ich finde es so geil, dass im Prinzip in den Glorious Bastards Hitler erschossen wird, ne?
Und, das ist, er hat das Ende gemacht, was man sich schon so lange auch immer so ausgedacht hat.
Ja, genau.
Er hat so einen Wunsch erfüllt und das hat er auch in seinem neuen Film gemacht natürlich, als am Ende da die Manson,
ja.
Killer da von Leonardo DiCaprio, werden die da irgendwie im Pool doch verbrannt und so. Das ist
ja, genau, mit dem Flammenwerfer und so. Das ist schon, also, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass der, das ist ja ein unfassbarer Film da, ne? Und es ist ja schon beeindruckend, wie dialoglastig das ist. Und wenn du dir Once Upon a Time in Hollywood anguckst, ich meine, Leo und dann Margot und Brad Pitt in einen Film zu packen, das ist schon beeindruckend.
Auf der anderen Seite ist das wirklich, das hinzukriegen, ne? Ja. Das hinzukriegen.
Ja, die Wahnsinn. Die haben sich auch wahnsinnig. Aber das ist eine andere Geschichte, erzähle ich dir mal so.
Ich glaube, die haben, ja, es gibt auch Interviews von den beiden zusammen und die Körpersprache und alles. Und wie locker die tun, wie oft sie betonen, wie gut sie sich verstanden haben, lässt auf etwas anderes schließen.
Genau, ich glaube, das ist nämlich immer der Punkt. Ne? Je häufiger man das sagt, desto mehr versucht man sich das selber einzureden.
Das glaube ich auch.
Olli, wir haben,
Sache sagen, ich fand aber diesen Film in der Postkutsche mit Kurt Russell auch super, der auch nur in diesem einen Raum spielt, dieser Western.
Hateful
der,
Eight.
Ja, der war toll, der hat auch eine unglaubliche Atmosphäre gehabt.
Ja, und das finde ich eben, also ich finde es schon beeindruckend, aber da siehst du natürlich auch dann wieder, wie bei Künstlern, diese Begehrlichkeit für eine Rolle wächst, wenn du da alles ausspielen kannst. Ne? Also ich glaube, dass Quentin Tarantino denen einfach auch so viel Sachen an die Hand gibt, dass sie sich da austoben können. Das ist echt super.
Absolut. Super. Und ich muss noch eine Regisseurin, wir haben so viele Männer genannt, eine Regisseurin, die ganze Zeit auf dem Zettel habe, weil ich gerade vor ein paar Tagen noch mal einen Film von ihr gesehen habe. Die ist ja nun mal so auch eine Männerdomäne, Regisseurin und so. Aber eine Frau muss ich ja erwähnen, die mich auch mit jedem Film immer umhaut, den sie macht. Das ist Catherine Bigelow. Ja. Die war mal mit James Cameron verheiratet. Und seit Strange Days hat sie eigentlich keinen Scheißfilm gemacht. Auch The Hurt Locker oder wie heißt. Das ist eine, die macht einen guten Film nach dem anderen. Eine brillante Regisseurin. Und Strange Days, auch ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist, muss man sagen.
Und Catherine Bigelow war damals für die Presse für Strange Days in Hamburg. Da habe ich die kennengelernt. Ich meine, die war ja mal mit James Cameron liiert. Aber da hast du absolut recht. Es ist eine wirklich großartige Regisseurin. Vor allen Dingen diese Filme, also Zero Dark Thirty, Hurt Locker, den du eben gerade genannt hast. Strange Days damals mit dieser Haube, mit der man sozusagen sich Gedanken kaufen kann.
Wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? Mir fällt der Name nicht ein. Der hatte damals auch so
Ralph
viele...
Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes, genau.
Genau.
Genau. Der, auch ein guter Mann.
Ja, also Supermann. Ich meine, der Lord Voldemort im Endeffekt.
Ja, ja.
Aber der... Und Juliette Lewis ist in Strange Days auch so... Auch ein Film, super. Den ich so irgendwo abgespeichert hat, aber auf den hätte ich echt mal wieder Bock, mir den anzugucken.
Der erste Film von Catherine Bigelow, Point Blank hier mit Patrick Swayze. Point Break meine ich ja. Mit das
Keanu Reeves und Patrick Swayze.
Und das ist einer der zeitlos geilen Thriller, auch wenn der bestimmt jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber den habe ich auch schon 4-5 Mal gesehen und den gucke ich immer noch gerne.
Ich auch.
Das ist ein so geiler Film, die Chili Peppers haben eine Nebenrolle, Keanu Reeves in diese Surfer-Szene eintaucht, dann sich da in dieses Mädchen verliebt, Patrick Swayze, der coole Wellenreiter, irgendwie ein geiler Film. Auch ich glaube, das muss von 91 oder so schon sein.
Ja, wirklich. Genau, 91. Anfang der 90er, super geil. Und großartig. Das Remake ist eine Katastrophe. Aber hier, Catherine Bigelow hat übrigens auch Near Dark gemacht, ein geiler Film.
Ja, und der Vampirfilm.
Genau, und Blue Steel, der ist zwar nicht so gut angekommen, aber mit Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis, ja, auch der Cop-Film, wo sie den Polizisten auch gesehen. Der ist nicht so gut angekommen, war aber auch ein sehr guter Film. Ja, die hat, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch für viele Filme gesorgt. Ich finde das auch bemerkenswert, insbesondere, weil das auch so taffe Filme sind, von denen man jetzt gar nicht gedacht hat, ich will jetzt gar kein Klischee, Mann-Frau-Bild, aber also das sind alles richtig geile derbe Blockbuster und auch anspruchsvolle, die sie gemacht hat.
Ja, super. Ach, auch, ey, ich muss meine Liste erweitern der Filme, die ich jetzt angucke. Ich glaube, ich mache nochmal so einen Nerd-Day für mich, wo ich so zurücktauche in diese ganzen Filme, weil das ist so geil. Strange Days und was du alles gesagt hast. Mein lieber Olli, wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es so ein bisschen auch darauf, mal herauszufinden, was so auch so deine grundlegenden Einstellungen zu einigen Sachen sind. Gibt es da zum Beispiel ein Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast, auf den du hättest verzichten können?
Auf den ich hätte verzichten können?
Oder bist du jemand, der da gar nicht so viel drauf gibt?
Ein Satz, der wirklich mich nicht nach vorne bringt, ist immer auf die Gage gucken. Wenn ich keinen Bock habe, ist es scheiße und dann macht mich auch die Gage nicht glücklich. Das ist wirklich kein Spruch oder kein Satz, den man sich zu oft sagen sollte, weil man dann vielleicht doch, finde ich, auch die Lust an dem verliert. Das kriegt man so ab und zu von Leuten, die sagen, ey, kaum musst du durchziehen und auf die Gage hören. Ja, man hat ab und zu, jeder hat mal scheiß Jobs, wo man denkt, okay, würde jetzt doch lieber irgendwie, hätte ich das gewusst, ich habe auch schon alle möglichen Sachen einweihen müssen oder irgendwelchen Kram gemacht oder Silvester in Kassel gespielt. Aber ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man das sich als Motto auf die Fahne schreibt.
Finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist nämlich komplett konträr zu dem, warum wir es eigentlich machen. Und ist, also das habe ich auch schon häufiger gehört, aber es macht im Endeffekt keinen Sinn, weil das bricht dann, das ist, ich finde, es ist so ein Mosaikstein, der dann rausbricht aus dem Bild, das man sich selber gebaut hat, ne? Und macht es dann irgendwie kaputt. Und wenn man es so wie macht, dann trägt man da auch einen Schaden von weg.
Glaube ich auch.
Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
Bei mir tatsächlich auch, also was mir geholfen hat, war das gewisse Alter, dass es doch über 30 erst bei mir losging, weil ich da auch schon gefestigter und vernünftiger war als mit Anfang 20. Deswegen kann ich nur als Tipp sagen, bei dem, was man macht, sollte man sich Zeit lassen, dieses, es ist kein Rattenrennen, das du beim Vier macht, wo man ganz schnell irgendwo ankommen muss. Und man sieht es auch bei vielen großen Stars oder Menschen, die meinen, dass sie mit Mitte 20 alles schon erreicht haben, weil sie vielleicht viel Geld haben oder ähnliches. Ich glaube, nimm dir so viel Zeit für dein künstlerisches oder dein produktives Fundament, wie du willst. Vielleicht nicht gerade, bis du 60 bist oder 50, aber nimm dir deine Zeit, meinetwegen, bis du auch 30 bist oder so. Und dann weißt du auch mehr. Irgendjemand hat mal, ein großer Künstler, ich glaube David Bowie hat mal gesagt, ja, die ersten Jahre kann man als Künstler ruhig rumsleckern, viel ausprobieren, aber mit 30 weißt du eh irgendwann, das macht die Natur schon, dass du weißt, in welche Richtung der Kahn fährt. Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Dass man sich Zeit nehmen sollte, erstmal für sich, anstatt alles auch gleich rauszuhauen, was man sich beibringt oder was man so ansammelt an Sachen, wenn man zum Beispiel Musiker ist, so erstmal was für sich zu machen, bevor man es für die Menschen da draußen macht. Ruhe, Gelassenheit bewahren.
Aber das ist, ich meine, ich glaube, dass man sich manchmal einfach am Druck aussetzt, der definitiv nicht hilft, ne?
Nee, der wird ja auch gemacht natürlich. Das ist natürlich durch Social Media und all solchen Kanälen. Geh einmal auf TikTok, da siehst du irgendwie super viele erfolgreiche Menschen mit Anfang 20. Und das ist ja auch cool, das gönne ich jedem mit seinem Glück und Erfolg. Aber jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit, sein eigenes Tempo und sollte sich nicht von den Außenwirkungen und dem Leistungsdruck, der einem so gegeben wird, manchmal zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Ist leichter gesagt als getan, aber deswegen sage ich es jetzt ja auch nochmal.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Eigentlich das, was ich machen darf, das sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit. Weiß ich nicht, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, dass da ganz viel... Also, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich, Olli Schulz, der nun wirklich keine großen Lebensblätter hatte, irgendwo in Deutschland spielen kann, auf der Bühne. Und es ist mit Sicherheit kommen 500 Leute, wenn nicht sogar 1000 Leute. Und die kommen, weil die mich sehen wollen. Und da bin ich unheimlich privilegiert, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem, was ich mir ausdenke, aus meinem Kopf auf die Bühne gehe und Geld verdienen kann. Das ist für mich ein unfassbares Privileg. Und da bin ich auch wenn ich oft schnodderig im Podcast bin, aber dass jeder, der mal schon mal ein Konzert gesehen hat, weiß, dass ich am Ende unfassbar dankbar bin immer und mich bedanke dafür, dass Leute sich Zeit nehmen, Geld ausgeben. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der du alles machen kannst, die alle 1000 Möglichkeiten hast. Da bin ich auch, wenn es jetzt so klischee-mäßig klingt, aber das ist das größte Glück, dass es Menschen gibt, die das, was ich mag, mögen und mich da unterstützen.
In dem Zusammenhang, was bedeutet für dich Erfolg? Ist das Erfolg, was du gerade gesagt hast, dass Leute Geld ausgeben, ob das jetzt 500 oder 1000, 2000, 5000 sind, die zu deinen Konzerten kommen?
Also, es ist ein Erfolg, dass... dass es eine Bühne dafür gibt, für das, was ich mache. Und ich die irgendwie mir gekriegt habe. Und ja, doch, ehrlich gesagt, ja. Das ist ein Erfolg, aber ein Erfolg ist genauso gut. Weißt du was? Wir reden jetzt hier über berufliche Sachen. Ich will jetzt hier nicht sagen, was privat für mich ein Erfolg ist. Wenn ich meine, also da gibt es Sachen, die für mich natürlich auch ein Erfolg sind. Wenn ich sehe, dass es meiner Familie gut geht und so eine Sache. Aber ich will jetzt auch nicht zu persönlich werden. Deswegen sage ich, es ist ein Erfolg, dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Ja.
Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, dass das eine, dass man das sehr gut trennen kann und dass privat, glaube ich, ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Ne? Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, je älter ich werde, ne? Und wie gesagt, wir sind ja Jahrgang, ist dieses Thema Gesundheit und das klingt noch älter, als ich dann schon bin. Aber das ist total wichtig, weil ich habe in meinem Freundeskreis echt schon zwei sehr, sehr gute Freunde verloren an beschissene Krankheiten in einem Alter, wo ich gesagt habe, Alter, das geht nicht. Wie kann das Leben so scheiße sein? Und da realisiert man dann immer erst, was du eben auch meintest, ne? Lass dir Zeit mit Dingen, ne? Stress dich nicht. Ja. Guck dir an, was du machen willst. Das ist bumm weg mit einem Schnips, ne?
Ich habe auch. Mir geht es da genauso wie dir. Auch Leute ungerechterweise viel zu früh verloren. Auch gerade erst vor kurzem, gar nicht so lange her. Und leider ist es dann immer genau in dem Augenblick, wenn das passiert, was dich wirklich, was dir den Boden oder den Beinen wegzieht, dass du dann auf einmal dankbar bist, das realisierst. Und es ist traurig einerseits, dass du so oft, dass man so durchs Leben rennt und dann nur durch solche Schicksalsschläge einem ganz kurz mal wieder gezeigt wird, wie kurz dieses Leben ist, wie wertvoll ist und wie dankbar man auch sein sollte. Wirklich für all das, was einem widerfährt. Aber umso älter man auch wird, es ist ja traurigerweise, umso öfter passiert es ja auch leider, dass man sowas erlebt. Und deswegen wird man auch im Alter das, was man so rührselig nennt, aber man wird halt dankbarer. Das kann man, ey, ich habe neulich auch so eine Kritik gekriegt, weil, dass ich jetzt irgendwie so viel Emo-Kram rede. Aber dann habe ich gesagt, sorry, ich bin 47, du bist 22, du brennst an allen Ecken noch für andere Sachen, du schätzt in deinem Kopf noch alles ab, das ist geil, das ist scheiße. Das mache ich nicht mehr, das habe ich aber genauso gemacht. Ja. Und das ist einfach der Lauf der Dinge. Du wirst mit Sachen konfrontiert und die verändern dich. Und da kannst du nichts machen. Und selbst hier die geilsten Typen auf der Leinwand, Jack Nicholson oder sonst was, heulen um die Menschen, die um sie herum sterben. Und ähnliches und weißt du, was ich meine? So, es ist alles, und deswegen gehen wir ins Kino und Film, weil die Realität teilweise schon hart genug ist, um sich da irgendwie rauszuziehen. Aber wie gesagt, es ist das Beste, dass man gesund ist. Da gebe ich dir auch vollkommen recht dort und hoffentlich lange gesund bleibt.
Auf jeden Fall.
Und auch immer älter wird und immer mehr schätzt, wie geil das ist, am Leben zu sein.
Genau. Und du hast ja jetzt auch von deiner Bucketlist das Hausboot streichen können. Wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
Nur noch einen Job annehmen könnte.
Wär's das Konzert?
Also wenn das ist, es wäre das Konzert natürlich, es wäre die Musik, doch, ja. Obwohl ich auch immer noch, Steven, das bleibt jetzt unter uns beiden, wir sind hier im kleinen Team, immer noch davon träumt, wenn ich irgendwann abends eine Alternative zur Late-Night-Shows, die sonst so laufen, machen könnte, eine ganz gemütliche, wo ich dich einlade, wir labern über Filme, so eine gemütliche, auf so einem Sofa, kein großes Publikum, das, ich habe noch so zwei, drei Wünsche, ich finde, Hamburg hat eine schlechte Radiolandschaft, ganz tiefer Wunsch wäre, irgendwann, wenn ich jetzt wieder nach Hamburg ziehe, von morgens um 6, so wie Howard Stern früher, weißt du, der hat ja so 6 Stunden Radio gemacht, so eine Show zu etablieren, du fängst morgens um 8 an, da ich aber spät aufstehe, fängt die Show um 8 an, ich bin aber erst um 10 im Büro, also im Studio.
Die finde ich gut, die zu spät kommt Show.
Und dann bis 14 Uhr, einen Prominenten einladen, mit dem Sidekick über News reden und so. Ich habe mir wirklich diese Howard Stern Sachen eine Zeit lang alle über so Torrents runtergeladen, weil ich diese Sendung, die kriegst du ja so schwer, so geliebt hat irgendwie. 2005 war das so drum. Da habe ich so 3 Jahre jede Folge gehört von dem, als er gewechselt ist zu Cyrus XM. Oder
ja, und hast du mal gesehen, was der für einen Vertrag gekriegt hat für 10 Jahre?
Ja, 500 Millionen.
Ja.
Ja, der hat sich richtig gefreut auf alle
Fälle.
Aber ich höre den unheimlich gerne für seine Gratwanderung. Der macht die krassesten Sachen unter der Gürtellinie, hat aber auch dann eine Stunde später ein unfassbar intensives Interview mit Paul McCartney, hat dann irgendwie noch sauwitzige Einspieler und natürlich auch ein riesengroßes Team, was da irgendwie seit 25 Jahren an seiner Seite ist. Aber das ist einer meiner Wünsche fürs Älterwerden. Howard Stern ist ja auch schon jetzt 68 oder so, glaube ich.
Ja,
Und
das ist old. Aber da gibt es auch einen Film zu, ne? Private Parts heißt
Private
der.
Private Parts, natürlich.
Wo man so seine Karriere verfolgen kann. Und das ist ja echt Wahnsinn, ne? Mit dem angeblich damals Orgasmus, weshalb Orgasmus aus dieser ersten...
Box. Ja, genau, ja. Orgasmus auf der Box.
Mehr wollen wir dazu nicht sagen in dieser Sendung.
Es gab Schulz in the Box und es gab Orgasmus auf der Box.
Orgasmus in the Box. Aber das kann ich verstehen. Aber was das, also das meine ich jetzt ganz im Ernst, Olli. Ich hätte wirklich, und wir können das ja einfach mal irgendwann mal als Testballon machen, wenn wir beide Zeit haben. Ich würde mich echt gerne in ein Kino setzen mit dir und einen Film gucken und einfach labern.
Der erste Film ist aber Lisa, der helle Wahnsinn.
Ja, den machen wir. Und dann sollen die Leute alle kommen.
Super.
Sollen sie alle kommen. Olli, jetzt geht's darum, ich stelle dir ein paar Fragen und gebe dir immer 3 Antworten zur Auswahl und du musst dich für eine entscheiden und mir auch sagen, warum. Du musst dich für einen der folgenden 3 Berufe entscheiden. Roadie, Musiker oder Moderator bei Funk und Fernsehen.
Ja, dann bleibe ich Musiker. Damit habe ich angefangen. Alles, was ich im Fernsehen mache und auf der Bühne, habe ich durch auch Freisprechen auf der Bühne gelernt. Das ist dann doch die Entscheidung. Tour B.
Tour B nimmst du. Und hier kommt es, da ist der Zonk.
Zonk.
Okay. Welche der 3 folgenden Nachteile einer Person des öffentlichen Lebens würdest du am liebsten sofort abgeben, wenn du es könntest? A.
Prominenz.
warte mal, in deiner Freizeit fotografiert werden, B, ja, schlechte negative öffentliche Kommentare zu bekommen oder C, in deiner Freizeit angesprochen zu werden?
Fotos gemacht kriegen, heimliche Fotos, das ist das Allerschlimmste. Habe ich 2-3 Mal richtig hässlich die Nerven verloren, weil meine Tochter dabei war. Hat die Sache nicht besser gemacht, weil meine Tochter sich wahnsinnig über meinen Gemütszustand aufgeregt hat. Weil abgesehen davon, dass ich im Fernsehen cholerisch sein kann für eine Rolle oder so, bin ich das nämlich privat nicht. Und meine Tochter hat mich da wütend gesehen. Da habe ich erstmal die Leute erschrocken, weil es war auch zu doll, weil es war am falschen Zeitpunkt. Und man ist auch nicht immer korrekt, das muss man auch mal sagen. Aber das sind auch nicht immer die Leute alle immer scheiße. Manchmal ist man selber auch mal schlecht drauf. Und wenn man einfach sich das komplett abgewöhnen könnte mit den Fotos, wird es keine Probleme mehr geben. A, für die Leute nicht und B, für mich nicht. Weil manchmal ist das auch, erwischt man einen auf dem falschen Fuß und ich bin auch nicht immer super freundlich, ich bin nicht immer so professionell, wie ich vielleicht sein müsste manchmal.
Geht ja auch manchmal nicht.
Geht auch manchmal nicht. Und alleine dann zu konfrontieren, aber was ich wirklich schlimm finde, ist am Flughafen sitzen, du denkst an nichts Böses und siehst genau so einen Typen, der das Handy gerade so schräg hält, wie er sonst nie hält, wie keiner es hält. Und dann gehst du hin und dann sagst du, sag mal, filmst du mich gerade? Und dann spielt er erstmal so, ach so, nee. Und spielt er irgendwie so, kann ich so, hey, kannst du mal bitte aufhören damit? Und dann ist das den Leuten auch peinlich. Dann ist es mir peinlich. Ich möchte einfach nicht, dass so eine Situation entstehen.
Ich kann das verstehen. Das ist etwas. Ich denke dann immer, komm doch rüber und frag oder lass es, weil du siehst, dass ich in einer privaten Situation mich befinde. Wenn ich alleine irgendwo lang gehe, dieses, wie du gerade sagst, so schräg über die Schulter oder sich so komisch hinstellen und so ein Selfie machen, wo du weißt, da ist keiner drauf, außer du vielleicht. Das ist immer so absurd. Verstehe ich.
Das ist absurd. Oder auch schlimm ist, du sitzt am Nebentisch, sitzen so jüngere Leute, die das auch wahrscheinlich gar nicht böse meinen und machen ein Foto von sich, aber wollen das so anschneiden, dass du im Hintergrund mit drauf bist und drehen dann das Handy so. Und du siehst so, wie die sich so einen Ast abmachen und dann so ein Foto machen, wo sie so grinsen vorne und nach hinten zeigen, wo du dann so bist. Und das ist dann so, wenn du da irgendwie mit deiner Familie am Tisch sitzt, wirklich unangenehm, finde ich so. Das passiert mir leider, also wenn ich so, deswegen meidet man dann gewisse Orte oder so. Ich gehe nicht mehr Sternschanze Schulterblatt, weißt du, was ich meine? Da gehe ich nicht hin.
Das ist, glaube ich, aber auch genau, das sind alle Hörer, also vielleicht 1% der Hörer von Fest und Flauschig. Also die, ja, aber, die da alle sind, anwesend sind. In der Masse habt ihr ja noch viel mehr. Aber
ja, aber es gibt dann so, und dann weiß man auch, dass man nicht man selber sein kann, wenn da Leute sind, die das von einem erwarten, dass man so ist, wie man in irgendeiner TV-Sendung war oder irgendwo mal im Podcast war. Und das ist eine Sache, die würde ich gerne unterbinden und dafür biete ich aber auch immer, jetzt nach Corona weiß ich nicht, ob ich das noch mache, wenn nächstes Jahr die Tour wieder losgeht, ich setze mich immer an meinen Merchandise-Tisch nach dem Konzert und mache meistens 1-2 Stunden noch Fotos mit Leuten, nicht jeden Abend, aber viele Abende. Ja, cool. Da frage ich mich jetzt aber auch, wie das sein wird nach Corona.
Kannst du bestimmt auch machen.
Ob man das noch macht. Ja, ich glaube schon.
Wenn du dir einen Filmcharakter aussuchen könntest, den du selbst verkörpern darfst, welcher wäre es und warum? A, einen alten, weisen Mann, der immer den perfekten Ratschlag und coolen Spruch parat hat. B, einen Superhelden mit einer Superkraft deiner Wahl, der von allen gefeiert wird, weil er die Menschen vor dem Bösen beschützt. Oder C, einen Doppelagenten, der zum einen so tut, als wäre er hilflos und arm, um besser spionieren zu können und auf der anderen Seite in einer Prachtvilla haust, weil er seinen Job gut meistert.
Ich nehme den Doppelagenten.
Ja, wärst du gerne
Doppelagent? Finde ich super. Ja, finde ich gut. Gut generell auch, wenn Leute einen unterschätzen. Das ist auch eine Rolle, mit der ich oft gut zurechtgekommen bin, indem man erst für den Leuten denkt, was ist denn der für ein Dödel oder so. Und dann doch vielleicht der ist am Ende mit den besseren Punchlines. Weißt du, was ich meine? Und grundsätzlich ist das auch so, finde ich gut, Doppelleben, finde ich spannend. Und der weise Mann, der immer den richtigen Spruch sagt, nee, der wird man hoffentlich irgendwann mal werden, aber den muss man nicht spielen. Wäre auch noch bei mir und meiner Rolle als Podcast-Moderator völlig unglaubwürdig, bei dem ganzen Quatsch, den man teilweise redet.
Ja, aber ich finde, das ist schöner Quatsch. Ich mag das ja gerne, weil ihr einfach so frei drauf losplaudert und da kommen einfach. Und ich kann auch verstehen, warum ihr euch das im Nachhinein nicht anhört. Weil ich glaube, ja, wenn man sich das im Nachhinein anhört, dann denkt man zu viel drüber nach und fängt dann an zu zensieren und dann macht man es einfach kaputt, weil das kommt ja aus der Lameng. Also ich finde es bewundernswert, wie ihr das durchzieht und was ihr da einfach auch zeitweise von euch gibt. Wahnsinn.
Dazu kommt dann aber auch die Mischung aus wirklich sehr persönlichen und ernsten Sachen und sehr viel Bullshit, der da reinkommt. Und das ist in so einer ganz eigenen Mischung. Und ganz oft verstehen Leute, die es noch nicht so lange gehört haben, die wissen dann immer nicht, was meinen die jetzt ernst, was meinen die nicht ernst. Und dann gibt es, muss man auch mit leben, dass viele Leute einen für Sachen vorwerfen, wo man das als Witz gemeint hat oder ähnliches, weil die, das ist ja auch echt eine Gratwanderung von zwei kranken mittelalten Männern, die da sich irgendwie zwischen Witz, dann wieder Ernst, dann Melancholie, also auch so verschieden, so Magnolia, aber in gewürfelt, so völlig, so sag ich mal, ohne so völlig alle drei Sekunden neue Episode teilweise. Ja, das
ist aber mein lieber Olli, es war mir ein Fest, aber ich habe eine letzte Abschlussfrage noch an dich.
Ui, okay.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Das ist eine gute Frage.
Ich habe vorhin immer direkt ganz
Zeit. Ich wollte gerade sagen, in China essen sie Hunde. Ich weiß nicht mehr.
Aber so lassen wir den stehen. Das lassen wir genauso stehen. In China
essen sie dänischer Hunde. Film aus den 90er Jahren. Das fällt mir gerade ein. Ich habe diese ganzen dänischen Filme: Adams Äpfel, Oldman in Newcastle, Flickering Lights. Alle unfassbar. Diese ganzen skandinavischen Filme. Und vor allem mit diesem Kim, der auch bei Die Brücke die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, wie der heißt, der auch bei China essen sie Hunde die Hauptrolle spielt.
Kim Bonnia.
Irgendwie so, genau. Ja. Geiler Typ. Da, die habe ich auch alle verschlungen, ja. Diese Filme.
Die sind auch super. Aber hier Brücke sehen, Brücke sterben. Auch alles, was Colin Farrell danach gemacht hat, ne?
Brücke sehen, Brücke ist vom gleichen Regisseur, der auch Three Billboards Ebbing gemacht hat.
Aber ich finde, in China essen sie Hunde, das passt perfekt. Okay. Olli, es war mir ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen, vielen Dank
für deine Zeit. Hat mir mega viel Spaß gemacht, Steven.
Und,
ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald persönlich zum Bierchen.
Das würde mich auch freuen. Na, halt Hamburg sauber. Du bist in Hamburg, doch?
Ich bin in Hamburg. Ich halte Hamburg sauber. Ich pass auf. Ich guck mal in der Talstraße.
Dass genug gute Filme in den Kinos laufen, bevor wir unser eigenes... Und ey, das ist auch noch ein Alterstraum vielleicht. Ein kleines eigenes Programmkino. Und wenn wir Zeit haben, reden wir noch 10 Minuten vorher.
Das, ey, jetzt mal ganz ernst, es gibt ja, es gab ja in L.A. das einzige Stummfilmkino Amerikas, da war ich eine Zeit lang immer drin, immer wenn ich in L.A. war, das war super, mit so einem alten Pianisten, der gespielt hat, gab auch eine Geistergeschichte über das Gebäude und sowas, und das war so cool, weil die haben immer am Anfang kurz etwas erzählt über die Filme, die sie gezeigt haben, dann gab es selbst gebackenen Kuchen und Kekse. Und da waren, da habe ich Johnny Depp drin gesehen mit Vanessa Paradis und alle sind cool. Da hingegangen. Und das fand ich geil. Und ich hätte total Bock drauf, wenn wir beide so alt und runzlig sind, dass uns unser Zivi reinrollt.
Da auf die Bühne schiebt und wir sagen, jetzt kommt nochmal Lisa der helle Wahnsinn.
Genau, und dann und dann sag ich so, Olli, mach die Hose zu. Und du sagst, ich habe gar keine an.
Genau. So. Hab doch eh keine mehr an, genau. Und dann war auf der Suche nach dem Programmkino und wie wir das umbauen, holen wir noch Netflix ins Boot und drehen eine Doku drüber.
Ja, das machen wir. Olli, mein Lieber, pass auf dich auf.
Du auf dich auch. Vielen lieben Dank.
Danke.
Tschüss.